Wir fangen an, ne? Ja, ja, pass auf. Also, allerletzte Folge für diese Saison. Wahrscheinlich auch die letzte Barbschipi-Folge, oder, Jungs?
Ja, das müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall nicht mehr so in dem Format, wie ich es jetzt immer gemacht habe. Nicht mehr so regelmäßig, glaube ich.
Nee, wir haben es ja jetzt nicht mehr regelmäßig gemacht. Wir haben nicht über Portimao gesprochen.
Ja, stimmt.
Und nicht über Valencia. Ja. Anyways, wir sitzen hier bei Olli. Mit dabei ist natürlich auch Olli.
Guten Tag.
Und wir Max.
Guten Morgen.
Genau. Ja, wir hatten Zeit und Lust, war die Kombination, warum wir nicht mehr über das letzte Rennen gesprochen haben. Und die Rennen waren auch, glaube ich, nicht mehr so relevant, wie Meisterschaften waren in trockenen Tüchern gewesen.
Irgendwie relativ langweilig, glaube ich, ne?
Also, das war langweilig, ja.
Du saßt halt nur noch da und hast irgendwie so zugeguckt, aber passiert ist irgendwie nicht viel.
Ja, hast darauf gewartet, wie viele Runden diesmal wie Alex Marquez schafft oder so und nicht zu stürzen oder Alex Rins. Genau, deswegen haben wir das ein bisschen aufgeschoben und ich wollte dann gar nicht mehr über die einzelnen Rennen sprechen, sondern aber ich wollte nochmal die Saison auf jeden Fall abschließen, über die Saison so ein bisschen sprechen. Ich habe hier Statistiken, Diagramme vorbereitet. Ich kann das Google Sheet ja auch freigeben quasi für alle. Dann kann man sich da selber mal durchklicken. Ich wollte mich ein bisschen inspirieren lassen von Inside MotoGP. Wer die Seite nicht kennt, kann ja mal raufgehen und der macht so Infographics, heißt es ja, oder Infographics. Sehr schön, ne? Also Max, du kennst die auch, ne?
Ja, die Seite ist sehr nice gemacht.
Also super schön. Dachte ich mir, mache ich auch. Kann ja nicht so ein Problem sein. Also die Excel-Tabelle, die mache ich in 10 Sekunden. Excel ist ja mein Ding, aber ich weiß auch, mit Excel schöne Graphen zu machen, ach nee. Da gibt es auch verschiedenste Lösungen, aber es ist halt einfach scheiße. Und ich muss den nochmal schreiben, den Typen, dass ich seine Arbeit umso mehr wertschätze, weil ich rannte dann in folgendes Problem. Jetzt sehen wir ja hier diese Statistik oder diese Grafik hier, in dem Fall von Fabio Quartararo. Ich habe es nicht so einstellen können. Natürlich, desto höher der Graph ist, desto besser ja eigentlich. Also die 1, wenn du den ersten Platz gefahren hast, müsste für mich geführt oben sein,
ja,
und nicht unten.
Müsste umgedreht sein eigentlich, ja. Ja, aktuell das, also man, die Zuschauer sehen es ja gerade nicht. Aktuell ist es so, dass auf der X-Achse ist 1 bis 20. Also 1 ist ja ganz unten und 20. Entschuldigung, ja, Y, Mathe ist schon lange her.
Die Y-Achse im Prinzip ist die Platzierung in jedem, ne, von 1 bis 22, die man erreichen konnte. Und die X-Achse ist, ne, Katar 1, 2, Portimao, die einzelnen Rennwochenenden. Und jetzt ist es ja natürlich so, dass wenn jemand ein Rennen nicht beendet hat, dann hat er ja für uns einen Nuller gemacht, ne?
Ja.
Aber ein Nuller wäre ja dann tendenziell auch.
Ach so, ganz 0 wäre unten. Ganz unten, also das Beste eigentlich.
Ja.
Ja.
Also man müsste so eine Tabelle entweder von Hand machen oder mit ganz viel Prügelprogrammierarbeit.
Oder du machst eine 99 einfach als nicht gewertet oder so. Dann ist
ja, dann
ganz
haut's
oben.
Aber komplett hier raus, ja.
Ja. Oder eine 25 oder irgendwie sowas. Aber
und,
ja.
Und dann gibt's natürlich auch in die Daten habe ich von der MotoGP runtergezogen. Da gibt's so ein PDF, da steht das auch alles drin, also ist relativ übersichtlich. Das sind immer auch genauso Fahrer links geführt und die Rennstrecken von links nach rechts. Und dann habt ihr dann quasi immer die erste Platzierung oben, wie so ein Dreieck sind die eingeordnet. Die oberste ist Qualifying, die zweite ist von welchem Platz gestartet dann nochmal und daneben, wo er platziert wurde. Und dann gibt es nochmal die Unterscheidung zwischen nicht qualifiziert und nicht die erste Runde abgeschlossen. Nicht die erste Runde abgeschlossen sind für manche Fahrer ganz interessant, weil ich habe dann auch wieder gemeint, ah, stimmt, es macht einen Unterschied, ob du die erste Runde nicht abgeschlossen hast, weil du wahrscheinlich abgeräumt wurdest. Petrucci, zweimal zum Beispiel. Aber der führt jetzt in unserer Statistik nur als eine Null.
Okay.
Also wir können jetzt natürlich nicht jetzt in der Statistik schnell sehen, ob jemand eigenständig gestürzt ist oder durch Zutun. Es sei denn, wir erinnern uns dran, wie Marc Marquez Jorge Martin abgeräumt hat. Und wir sehen auch nicht, auf welchem Platz er gestürzt ist. Also, wenn man jetzt mal sagen würde, Ikali Kuena, wo wäre der in jedem Rennen gelandet, wäre er nicht gestürzt, um es mal so zu sagen. Aber man kann dann auch hier, das finde ich ganz schön, wenn man hier so ein bisschen durchklickt, kann ich mir eine Trendlinie anzeigen lassen, wenn ich es hier finde. Und dann sieht man, wie über die Saison der Trend war quasi. Oder im Mittel sozusagen, welche Platzierung erfahren wurde. Hier, wir gucken gerade Fabio Quartararo, der im Mittel dann sozusagen um den vierten Platz mit leicht ansteigend quasi.
Absteigend, oder?
Ja, ist ja andersrum.
Doch ansteigend.
Also ansteigend, ja. Ist besser geworden zum Ende.
Aber das Gefühl war eher andersrum, fand ich. das irgendwie nachgelassen hat zum Ende hin.
Die 13.
Die haut halt richtig
rein. In Jerez. Und da erinnern wir uns, das war das, wo die Lederkombi aufging, haut da ordentlich mit rein.
Gut, aber die zwei
von... Nee, Jerez war das Rennen mit dem Armpump.
Ja, stimmt.
Stimmt.
Die Lederkombi war in Catalunya auf dem sechsten Platz.
Gut. Aber der Nuller von Portimao 2, der wird halt wahrscheinlich durch diese Tabelle jetzt da nicht so erkannt, ne?
Ja, richtig. Stimmt. Wenn das mit drin wäre, dann würde das am Ende nochmal ganz schön schwächer werden.
Stimmt, ja, genau. Und dann wäre
der Verlauf ziemlich... Eigentlich könnte man sagen, schon ziemlich gleich ausgeglichen.
Ja.
Dass Fabio immer strong war eigentlich. Irgendwo zwischen, also im Durchschnitt dritter, vierter, fünfter Platz, so in dem.
Also ich sage nicht, dass es unmöglich gewesen wäre, solch ein Diagramm zu erstellen. Und ich wollte irgendwie mit möglichst einfachen Mitteln schön viel rausholen quasi, so inside MotoGP. Und dann hätte ich es alle immer in die Story gepackt quasi für jeden Fahrer. Hm. Und dann hätte man jetzt auf dem Handy, so könnt euch ihr leider halt nur mit diesem Google-Sheet euch zufrieden geben, aber ja.
Martin hat auf jeden Fall im Gegenteil zu uns sich hier gut vorbereitet und Graphen erstellt und das ist doch schon mal was.
Excel.
Schon mal richtig gut.
Ich habe ja gerade Urlaub und bin heute einfach aufgestanden und dachte mir, ich vermisse die Arbeit so sehr. Was kann ich in Excel machen, was mein Hobby auch überschneidet? Genau. Gab es noch irgendwelche relevanten News? Fällt euch jetzt da nochmal irgendwas ein, was irgendwie passiert ist? Natürlich gab es viele Vertragsgedöns in der Moto 2, Moto 3 Klasse, aber MotoGP war ja eigentlich alles klar.
Ja, was halt die Zuhörer nicht wissen, falls sie halt nicht geguckt haben, in Portimao 2 ist halt Pedro Acosta Weltmeister geworden.
Ja.
Und in Valencia dann im letzten Rennen hat sich in der Moto 2 auch entschieden, da ist es halt Remy Gardner geworden. Mhm. Also Rolf Fernandes hatte da quasi eine Aufgabe. Er musste halt das Rennen gewinnen.
Ja.
Aber Remy Gardner hätte schlechter als P13 abschließen. Und er ist, glaube ich, auf 10 durchs Ziel gefahren.
Ja.
Also Raul hätte es nicht besser machen können. Und Remy hatte das geschafft, was er hätte machen müssen. Und dementsprechend
hat andererseits sagte ja auch Raul, dass er der moralische Weltmeister geworden ist. Das war noch so ein bisschen so ein Thema gewesen. Also ja, höchst lächerlich. Also er war schon der stärkere Fahrer. Also er hat die größere Leistung gebracht, definitiv gegenüber Remy, der ja schon mehrere Saisons Moto 2 gefahren ist. Das wird ihm noch, glaube ich, keiner absprechen. Sich selbst aber irgendwie so den Titel dann doch zuzusprechen, ein bisschen peinlich. Nee. Wenn es andere gemacht hätten, ist es auch in Ordnung, ne?
Ja.
Also hätte sozusagen die Presse oder die Allgemeinheit laut gesagt, dass, naja, okay, aber der moralische Weltmeister ist Raul, dann ist es cool. Es ist halt so ein bisschen zu sagen wie, ich bin der beste Kumpel, den jemand haben kann.
Ja.
Und aber es klingt dumm. Aber wenn ihr sagt, Martin ist der beste Kumpel, den man haben kann, dann
Das wäre auf jeden Fall eine dreiste Lüge.
Warte mal. Was habt ihr heute zum Abendbrot eigentlich gegessen? Waren das die Burger, die ich euch ausgegeben habe? Das habe ich nur gemacht, damit ich jetzt den guten Podcast dastehe.
Ja. Nein. Vielen Dank, lieber Martin, für diese wundervollen Burger.
Für diese Sponsoring.
Wo waren die jetzt eigentlich her? Waren die von Burgerhelden oder waren die von
Schillerburger.
Schillerburger.
Okay. Schillerburger aus Weißensee.
Und Burgerhelden besser.
Der war hier gleich in der Nähe.
Feuert. Aber es war trotzdem lecker.
Ja, es war
sehr Burgerhelden hat doch auch auf dem Weg gelegen, oder? Ist das nicht Konrad-Wolf-Straße? Okay.
Ja, ist doch aber nicht auf dem Weg von da.
Ja, aber wenn er von Vulkanstraße kommt?
Ach so, dann liegt es auf dem Weg, ja.
Nächstes Jahr. Ansonsten wurde ja auch in Portimao bekannt gegeben, dass offiziell Darren Binder jetzt in die MotoGP aufsteigen wird. Und er hat das feierlich sozusagen unterstrichen, indem er die Moto3-Weltmeisterschaft vorzeitig entschieden hat.
Gott.
Stimmt. Und die ganze Welt Darren Binder jetzt ein bisschen mehr hasst als schon vorher irgendwie, weil ja, da fehlen ja komplett die Ergebnisse. Also den Schritt von der Moto 3 in die MotoGP zu machen, das hat Jack Miller schon gemacht. Und da gab es Zweifel, aber der hatte das ein bisschen unterstrichen mit, ich weiß nicht, 8 gewonnenen Rennen, mehreren Podien.
Bisschen Stats hatte er schon, ja.
Dann bin da noch nicht so wirklich.
Ja, ein Rennen, ein Sieg in seinen, weiß ich wie vielen Saisons, ne?
Ja.
Und 2 oder 3 Podien, was halt nicht doll ist.
Ja. Aber es ist halt, ja, ist auch für so einen Darren Binder natürlich schwierig, weil jetzt, ich meine, da gucken schon so alle drauf hin, auf den Boy, und jetzt umso mehr, und eigentlich kannst du es kaum jedem recht machen, ne, also.
Ich verstehe nach wie vor die Entscheidung nicht.
Nee.
Ich auch nicht. Es
hätte so viele Leute gegeben, die diesen Platz verdient hätten, ich verstehe nicht, warum sie, also, ne, kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum die ihnen den geben. Also ist ja schön, dass das irgendwie dann da so in dieser jetzt nicht mehr Petronas-Mannschaft da bleibt, aber warum musste er jetzt aus der Moto3 geholt werden? Check ich nicht.
Weil er einen Vertrag hatte wohl mit Petronas im Generellen für die Moto2 ja im nächsten Jahr und dann hätte es halt nicht zum Vertragsschluss kommen können, weil es dieses Moto2-Team nicht mehr gibt und dann hätte man Vertragsstrafen zahlen müssen. Nun hat man auch so kein Geld und der günstigste Fahrer war dann auch. Also das war, glaube ich, auch sehr finanzieller Schritt, den man machen musste in der Form. Ja. So ist es ja mit Raul Fernandes, was ja so ein bisschen, der ist ja angepisst quasi, dieses Statement, dass er der moralische Weltmeister ist, rührt ja so ein bisschen daher, dass er einen Zwei-Jahres-Vertrag mit KTM hat, egal welche Klasse. Er würde am liebsten nächstes Jahr noch weiter in der Moto2 fahren, weil er da konkurrenzlos ist quasi, der Rest ist konkurrenzlos quasi gegen ihn, ihm würde ein sicherer Titel im nächsten Jahr zustehen und nächstes Jahr gibt es ja auch viele Vertragsneubeschlüsse quasi. Das fängt ja dann alle wie an. Im Prinzip laufen ja bis auf zwei Verträge eigentlich alle aus. Das heißt, er würde in der Moto2 wieder brillieren und hätte wahrscheinlich einen guten Markt da. So wird es jetzt aber sein, dass KTM gesagt hat, nee, du fährst hier MotoGP, weil wir brauchen irgendeinen Fahrer und du wirst und du hast einen Zwei-Jahres-Vertrag, dass er wahrscheinlich in der ersten Saisonhälfte richtig scheiße aussehen wird. Und das wird nicht aber, an ihm liegen.
Aber meinst du, dass KTM Moto2 ihnen diesen Platz gar nicht angeboten hat?
Nein.
Hätte? Also, dass sie von Anfang an gesagt haben, quasi, der Platz ist schon belegt für irgendeinen anderen?
Ja, für Acosta.
Ja, Acosta, aber Remy geht ja auch hoch.
Ja.
Ja, und der zweite Platz ist ja jetzt Augusto Fernandes, glaube ich, ne?
Die wollten ihn halten mit allen Mitteln, sonst wäre halt woanders schon jetzt hin.
So ja, dann. Aber ich meine, dass wenn Fernandes sagt, er möchte noch ein zweites Jahr Moto2 fahren. Mhm. Und er hat einen Zweijahresvertrag mit KTM. Das heißt, egal wo er fährt, er muss jetzt KTM fahren. Mhm. Er hätte doch auch einfach sagen können, also, ich weiß nicht, ob das
einfach hätte geht,
aber warum geht es nicht, dass er halt einfach trotzdem weiter Moto2 KTM fährt? Wenn ihm das lieber gewesen wäre.
Na, dann haben sie halt keinen in der MotoGP für KTM. Und KTM will ja in der MotoGP gut aussehen. Das ist ja die Klasse, wo du am besten aussehen willst und wo du deine besten Fahrer haben willst. Und dann, wenn Raul das nicht ist, wer wird's denn dann?
Unbestritten ist Raul auch ein Riesentalent.
Ja.
Ja, ich denke auch, dass der eigentlich relativ gut klarkommen wird mit der Umstellung.
Ja.
Ja, aber er wird halt nicht wahrscheinlich so brillieren, als würde er auf einer anderen Maschine sitzen als einer KTM.
Ja, er will halt auch, denke ich mal, den Moto2-Titel einfach haben. Wenn er so knapp da dran war, nächstes Jahr wäre es ziemlich sicher, dass er den holen würde.
Ja, die Konkurrenten sind weg, Bezzecchi ist weg.
Ja.
Sam Lowes wäre vielleicht der Nächste, der noch dranhängt, aber Bezzecchi ist weg, Remy ist weg,
DJ
ist weg.
Ja.
Canet eigentlich. Eigentlich Canet. Ja, Canet fährt so nächstes Jahr auch mit andere Kalex, genau, ja.
Ja, Canet und Sam Lowes wären halt die Nächsten, die ihm am Arsch hängen würden, aber
nee, der andere Fernandes, Augusto ist auch noch.
Augusto, ja, stimmt, der war auch ganz gut. Und ja, fährt jetzt halt auch KTM.
So hätte Raul dann halt nächstes Jahr dann perfekten Abschluss und kann sagen, Moto2, okay, Haken dran, jetzt kann ich mich auf MotoGP konzentrieren. Und so ist er jetzt so knapp vorbei am Moto2-Titel und kann aber den nicht holen, weil er jetzt MotoGP fahren muss. Oh nein.
Wir können ja, weil es fängt ja nächstes Jahr wieder an mit der Silly Season, wenn wir über jeden einzelnen Fahrer nochmal sprechen, können wir ja darüber sprechen, ob er bei seinem Team bleiben wird oder ob er eher wechseln wird.
So spekulierenmäßig.
Spekulationsmäßig, genau. Ansonsten gab es die Tests, ne? Ist jetzt auch nichts irgendwie großartig passiert, außer dass Yamaha richtig schlecht aussieht, also mit
ja,
gar
so
nichts.
Wie immer im Test irgendwie. Das war ja auch schon in den Preseason-Test gewesen dieses Jahr, wo die in Katar waren.
Ja.
Wo die gefühlt zwei Wochen Katar gefahren sind und dann danach zwei Grand Prix in Katar hatten, wo die einen Monat gefühlt in Katar abgehangen haben. Wo es auch die ganze Zeit hieß, Yamaha steht irgendwie auf der Stelle. Mit Yamaha wird es wahrscheinlich, also wohl auch spekuliert, ne? Yamaha hat wenige Neuentwicklungen und wird in der Saison mehr oder weniger stehen bleiben. Gut, dass Fabio da sowas rausgemacht hat, ist jetzt mal dahingestellt, aber irgendwie was Tests und Entwicklung angeht, ist Yamaha irgendwie nicht so dolle. Habe ich so das Gefühl.
Da ist zumindest nichts Offensichtliches da, wo man sagt, boah, das ist ja ganz anders oder man sieht die am ganz anderen Rahmen.
Ja, die Fahrer sagen das ja auch, ne? Also,
Fabio hat sich lautstark beschwert. Wirklich lautstark, so lautstark wie er kann, ohne dass er ein Raul Fernandes ist, der sich gezielt unbeliebt macht, damit er signalisiert,
oder
er will
ein
da weg. Oder ein Vinales. Also er hat wirklich gesagt, da passiert nichts. Und dann kommt halt Ducati an und hat natürlich ein Perfektionsstück inzwischen entwickelt, was irgendwie alles kann. Und Honda kommt da an mit einer komplett neuen Karre und sieht schwierig aus für Yamaha.
Ja. Übernehmen nächstes Jahr.
So, wir kennen schon wegen der Masse nächstes Jahr.
Ja, die Masse, die Karre ist jetzt schon brutal. Es gibt nicht mehr dieses Ducati ist nur an der und der Strecke gut.
Nee.
Ducati ist mittlerweile an jeder Strecke gut. Und eigentlich kann es ja nur noch besser werden.
Ja,
und also, wenn die da irgendwas entwickeln würden, was halt beschissen ist, dann würden die Fahrer das ja sagen. Ja. So, weißt du?
Ja, wenn es drauf ankommt, können sie ja auch meistens noch sagen, ja, okay, dann gib mir mal das Bike vom letzten Jahr.
Ja, Marquez damit zum Beispiel, der hat ja dreimal gefühlt das Bike gewechselt. Also ja. Drei verschiedene Bikes gefahren die Saison.
Ja.
Ja, also nun ist es ja auch so, ich habe jetzt mal geguckt, ich habe die Punkte verglichen vom Vorjahr, wer letztes Jahr mitgefahren ist, zu diesem Jahr. Und ich kann nicht sagen, was Pecco von Schritt gemacht hat, uiuiuiui.
Ja.
Und auch innerhalb dieser Saison hat der ja nochmal, der ist ja zum Ende hin ja auch fast unschlagbar geworden. Werden wir dann in den Diagramm sehen. Ansonsten habt ihr noch was? Ich hätte da sozusagen den ersten Fahrer, den ich euch mal hier.
Nee, ja, ist ja nicht viel passiert. Also,
ja.
Ja. Legen wir los mit der Saison 2021. Coroni-Saison, die zweite. Ah, den sucht jetzt gerade in seinem Archiv nach der passenden Tabelle raus.
Sag doch mal einen Namen, den du rausschneidest.
Gut an, wa?
Rivera Miguel, oder was? Pipi-Pause.
So, da haben wir ihn auch schon. Die Tabelle 1000-mal angepasst. Oh. So, wir sprechen als erstes über Miguel Oliveira. Und ich glaube, da zeigt sich auch schon mit einem Fahrer, wo du so ein Diagramm brauchst, wo du denkst so,
hast du dich da vertan, Martin?
Also,
wirkt so.
In Worten gefasst haben wir Katar 1 und 2 im 13. und 15. Portimao im 16. und Jerez im 11. Platz. Le Mans ist ja gestürzt. Und ich glaube, das war die Phase, wo wir dachten, was ist mit KTM los? Letztes Jahr haben die so die letzten Rennen gewonnen. Dann haben wir Mugello Platz 2, Catalunya Platz 1, Sachsenring 2 und Assen immer nur 5.
Mugello war der erste Grand Prix, wo KTM den neuen Sprit hatte.
Ja.
Und da war ja auch dann direkt Topspeed-Rekord von KTM, nicht von Ducati.
Und Ride-Height-Device, ne? Die hatten auf jeden Fall sehr viel Traktion auf jeden Fall auf dem Hinterrad gehabt, ne? Und viel
das
Leistung.
Kann auch sein, das weiß ich jetzt nicht, aber den neuen Sprit und dann lief es irgendwie für drei Grand Prix.
Für 3-4 bei Miguel.
Ja.
Und dann waren wir am Spielberg, da wurde das Wunder erwartet.
Mhm.
Das KTM zu Hause gesiegt und ich glaube, am Freitag gab es den Sturz im Training und dann.
Ja, Handgelenk angebrochen.
War es das auch schon, ja. Beide Spielbergs, Nuller für Miguel.
Oder ja, ja. Nee, in der einen ist ja der Reifen auch noch auseinandergegangen. Bei einem.
Stimmt. Richtig, ja, stimmt.
Das müsste dann beim zweiten gewesen sein, oder? Nee, das war beim ersten.
Das war beim ersten, oder? Doch, ich glaube, das war beim ersten.
Mhm.
Da hatten wir uns ja noch gefragt, wo der gelandet, warum der reingefahren ist oder so.
Ja.
Da passiert ist.
Und die zweite Saisonhälfte ist der beste Platz, ein 11. Platz gewesen. Also war zwischen 16 und 11.
Schwierig.
Schwierig. Richtig.
Beide Portimao-Rennen scheiße gewesen. Eins Platz, also das Portimao 1, Platz 16, Portimao 2, DNF.
Und eigentlich gesiegt.
Ja, letztes Jahr da gesiegt, ja. Ist halt seine Heimstrecke, ne?
Mhm.
Aber ja. Trotzdem, Zweiter, Erster, Zweiter und ein Fünfter, das ist schon richtig gut eigentlich, ne?
Okay.
Also das wollen wir mal jetzt nicht Miguel als schlechten Fahrer oder so darstellen lassen. Hat nur irgendwie nicht so konstant.
Also irgendwie ist aus dem Rhythmus gekommen, irgendwas ist passiert, also er ist irgendwo noch Vater geworden, das kann ja auch vielleicht ein Faktor sein, aber er ist nicht die Nummer 1 auf einmal mehr bei KTM. Die Nummer 1 ist nicht mehr er eigentlich gewesen dieses Jahr, sondern
Brad Binder. War er ja noch nie. Also Brad Binder war ja immer schon die theoretische Nummer 1, also die Box Nummer 1 bei KTM.
Nee, letztes Jahr war es doch Pole, oder?
Ja.
Ja, und Miguel Oliveira ist ja davor Traktor gefahren.
Richtig. Und auch da war er vielleicht die 1, okay, aber das ist ja auch nur Tektor.
Wer war denn letztes Jahr auch noch Tektor?
Petrucci? Nee.
Lecuona.
Lecuona.
Lecuona und Miguel waren letztes Jahr Tektor.
Ja. Und ich habe jetzt auch mal geguckt, er hat im letzten Jahr 94 Punkte. Diesen Jahr hat er 94 Punkte, im letzten Jahr hat er 125.
Oh, okay.
Also er ist.
Also er war mit Tektor sogar besser als mit KTM.
Ja.
Also
zwei Rennen gewonnen.
Laut Tabelle steht da 2020, hat er 125 Punkte gehabt.
Ja, richtig.
Genau, und dieses Jahr 94 nur.
So, wir haben ja 21.
Das zweite Corona-Jahr.
Ja. 2020.
Ich hänge meinen Kopf noch in 2019 fest.
Ja, was erwartet ihr nächstes Jahr von ihm?
Mehr. Ich erwarte, dass er nicht gewinnt. Also klar, wäre es mega geil, würde ich ihm gönnen. Ein cooler Typ, vor allem sehr schlauer Typ. Aber ich erwarte, dass er konstant wird einfach. Dass er Top 10 mitfahren kann für einen Werksfahrer.
Ja.
Ja, das wäre echt gut.
Miguel, sein Vertrag läuft ja auch nächstes Jahr aus.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, und da greife ich ja einfach ein bisschen vor, dass Alex Rins gehen muss.
Der kostet zu viel.
Ja, ja. Vor allen Dingen hat letztes Jahr ein richtig starkes Jahr gehabt, dieses Jahr gar nicht eigentlich. Aber Miguel und Suzuki, oder vielleicht findet er zu seiner alten Form zurück und KTM verlängert meinen Vertrag. Mhm. Für Brad ist der Vertrag bis 24 gesichert.
Ja, der hat ja ewigen Vertrag.
Ja, das ist, stimmt eigentlich. Wo du sagst, es würde von der Zeit genau passen, wenn bei Suzuki die Verträge aufhören, wäre das eine Option für Miguel. Weil Miguel ist einer, der in die MotoGP gehört auf jeden Fall.
Mhm.
Also,
ja, ja.
Der muss da schon irgendwie bleiben.
Jetzt aktuell keinen, der da nicht hingehört, außer Darren Binder.
Ja, na, du hast ja bei manchen, hast ja wie jetzt zum Beispiel bei Ika, wo wir ja alle gesagt haben, dass der eigentlich Talent hat und der sollte die MotoGP nicht verlassen. Aber rein von den Daten hat er ja nie wirklich richtig abgerissen. So.
Nee.
Der hat ja nie irgendwie gesagt, gezeigt, was er richtig könnte eigentlich.
Nur ein Mischverhältnis, ja, und ein Regen.
Wollte gerade sagen, das, ja, ist halt immer dann im Training gewesen. Ne?
Ja. Während ein Miguel ja mehrmals gewonnen hat und mehrmals auf dem Podium stand, bei dem ist es offensichtlich, dass er in die MotoGP gehört.
Und kein Glück, nicht irgendwelche Reifengambles gemacht oder so, sondern
ja,
alles, was er gewonnen hat, das ist unstreitbar, weil er gut gefahren ist.
Ja, plus.
Er muss nur zur alten Form wieder zurückfinden, ne?
Und Miguel ist ja dann auch mit nächstem Jahr, ist er ja dann schon 3 oder 4 Jahre in der MotoGP, glaube ich.
Mhm.
Tektron, 1 oder 2 Jahre.
2 Jahre,
wa? Ja, da bin ich gerade nicht sicher. Auf jeden Fall 2, also auf jeden Fall 1 bis 2 Jahre Tektron und 2 Jahre KTM-Werksteam. Ist ja auch schon was, in einem Werksteam gewesen zu sein. Für Suzuki dann auf jeden Fall eine Option. Hast du recht.
Gut, dann gebe ich euch meinen nächsten Fahrer.
Ah ja.
MV12. MV Augusta. 12. Gar nicht so schlecht eigentlich, wenn ich mir das so angucke am Anfang. Habe ich gar nicht so in Erinnerung.
Ja.
Dass er am Anfang, da würde man sich ja eigentlich so denken, wieso ist es dann so geendet?
Also Maverick Vinales.
Ja, sorry. Maverick Vinales. Yamaha-Werksfahrer anfangs und mittlerweile Aprilia.
Werksfahrer. Das war also nicht nur in Daten gesprochen, also einfach auch dramaturgisch der größte Rollercoaster dieses Jahr, fand ich.
Komplett, ja.
Also, da liegt so viel nah, zwischen Letzter zu werden am Sachsenring und Zweiter in Assen zu werden, ne?
Ja. Erster in Katar.
Und Erster im Katar.
Erste Rennen der Saison hat er gewonnen einfach. Stell dir mal vor, da hätte jemand mal sagen können, wie die Saison für ihn endet, obwohl er da gerade gewonnen hat.
Das hätte keiner von uns geglaubt. Niemand, ja, hätte, wenn du mal sagst, Katar, ja, ja, pass auf, der wird ab Mitte der Saison, wird der für April der Werksteam fahren. Wie hätte das, welche Umstände?
Ja.
Du hättest dir nicht ein Szenario ausdenken können, ne, wie das
was
passiert.
Was da passieren muss.
Für die es verpasst hatten. Also Maverick Vinales und Yamaha, das hat irgendwann nicht mehr zusammengepasst. Nicht mal das Motorrad, sondern irgendwie das Team, die Einstellung. Und wenn es dann nicht lief, dann war auch wirklich sehr gefrustet. Also so Martin-mäßig gefrustet, wenn es nicht läuft. Und hat dem Motor dann auch so einige Rev-Limiters gegeben und dann auch 3 Sekunden mal einfach nicht schalten, sondern einfach im Limiter bleiben, was da einfach nicht gern gesehen wird bei japanischen Ingenieuren, wenn man den ihr Kunststück an Yamaha im 1 so behandelt. Und dann gab es wohl dieses Agreement auf beiden Seiten. Man trennt sich und Maverick hatte viel Glück, dass es ja auch die Möglichkeit gab, zu Aprilia zu gehen mit Savadori, der ja auch nur der Ersatzfahrer ist eigentlich für ein Iannone irgendwie.
Ja, der halt der Testfahrer eigentlich von Aprilia ist.
Ja.
Trotzdem, also hätte man, selbst nach der ersten Hälfte der Saison, hätte man nicht gedacht, dass das so weitergeht. Also es war ja für alle eine Riesenüberraschung dann, ne?
Ja.
Dass auf einmal das so auseinandergeht. Weil selbst wenn Maverick und Yamaha sich nicht so gut verstehen und das Team irgendwie nicht so miteinander arbeitet, die Ergebnisse sind ja jetzt nicht schlecht.
Nee.
Also klar, Maverick ist einer, der sich als Supertalent sieht und der da am liebsten Weltmeister werden. Okay, will jeder, aber er sieht sich auch so selbstbewusst, dass er sagt, ich werde hier Weltmeister.
Ja.
Was meiner Meinung nach nicht so die richtige Einstellung ist, aber abgesehen davon, Platz 1, Platz 5, Platz 7, Platz 8, Platz 5, Platz 2. Also er hat schon einiges geleistet eigentlich in der ersten Hälfte. Da könnte man jetzt nicht denken, oh, das läuft ja überhaupt nicht mit Yamaha. Und auf einmal nach dem zweiten Platz in Assen und dann Spielberg war es steil bergab. Was war denn eigentlich in den Spielbergrennen?
Das erste Spielbergrennen war das, wo es nicht gewertet wurde, weil er so schlecht gelaunt war, dass er ja dann vor Rennabschluss nicht mehr über die Ziellinie gefahren ist, sondern in die Box reingefahren ist.
Ja, aber ich glaube, Olli meinte den ausschlaggebenden Punkt dafür, oder?
Naja, so einfach zusammenfassend, so was war der Kippbub-Moment?
Es gab den Restart.
Und was ist dann?
Genau, es gab den, wie war das gewesen?
Also er hat ein schlechtes Qualifying gemacht schon.
Genau, und dann gab es noch den Restart und dann war irgendwas, bei einem von den beiden Starts war die Kupplung im Arsch, wo auch richtig abgefuckt war.
Ja.
Und dann hatte da halt irgendwie, lief das alles nicht und ich glaube auch irgendwie Reifen waren Pisse oder sowas, ne?
Wir hatten es ja gesehen, also er war dann auf einmal mit Gerdloff, der damals ja mitgefahren ist quasi, als Petronas Ersatzfahrer, dann hat er ihn überholt, dann hat er noch irgendjemand, Rossi oder
Crutchlow. Genau, Crutchlow ist er gefahren dahin.
Ja, hat ihn immer wieder überholt, dann war Quatsch davon und wir uns immer so, hä, was ist da los? Er kommt immer wieder vorbei, also wir waren ja live dabei. Ja. Wir haben es immer nur in dem Moment gesehen, wo er vorbeigefahren ist. Und wer denn zuerst kam und waren so beide die rote Laterne und irgendwie im Wechsel und dann hat er wieder doch 3 Sekunden Vorsprung. Komplett Frust und dann im Prinzip nach dem Wochenende danach ist dann auf diesen Onboard-Aufnahmen und das, was Leute beschrieben haben, um die Strecke herum passiert. Beim zweiten Mal war er zu Besuch gewesen und da wird er wohl diese Verträge in trockenen Tüchern gepackt haben und Silverstone
ist er noch nicht mitgefahren, er ist Aragon.
Nee, genau. Und er ist das trotzdem so krass. In Assen einfach Zweiter geworden. Und im nächsten Rennen nicht mehr im Team. nach dem nächsten Rennen.
Hä? Das nächste Rennen nicht mehr abgeschlossen.
Nicht mehr abgeschlossen bewusst. Und völlig sauer und dann getrennt von Yamaha.
Aber was ich krass finde, dass er nicht einen Sturz hatte, ne? Also nicht einen Sturz im Rennen.
Nee.
Ja. Spielberg ist er ja dann, ne? Das war er dann mit dem Team und in Kota hat er auch einen Nuller. Da ist aber so bedingt gewesen, dass er sein Cousin in der SSP 300 da verstorben ist. Weshalb er mental nicht auf dem Level war, da ein MotoGP-Rennen zu fahren. Deswegen hat er da ausgesetzt.
Ja.
Aber sonst hat er überall ein Ergebnis.
Das zeichnet ja auch Maverick Vinales aus, finde ich, dass er jemand ist, der eigentlich selten Fehler macht, ne? Der weiß genau, wie schnell er ist und was er kann und fährt halt so dann auch die Rennen durch und mault sich nicht.
Ich habe nur 2 Stürze von ihm im Kopf. Das ist das eine Mal, als er mit Marquez vor 2 Jahren sich mit Philipp Island gebettelt hat.
Ja.
Das andere Mal, als er abspringen musste, weil die Bremsen versagt haben.
Ja, Spielberg letztes Jahr.
Ja. Der Red Flag Ring.
Red Flag.
Ja, also ja, die zweite Saisonhälfte für Aprilia. Also da haben wir, wie wird schon geballt, den 18. Platz einmal.
Bei mir ist gerade, also wir haben heute, was haben wir heute? Den 27. Dezember und seit 5 Tagen geht es bei mir jeden Abend so, dass hier irgendwo Feuerwerk ist.
Egal, wo du mal gewohnt hast. War bei dir jetzt schon Feuerwerk, Max?
Ja, ab und zu knallt es ja so im Innenhof, ja.
Ah, okay.
Er war ja schon, als Olli noch bei dir in der Wohnung gewohnt hat, war er auch schon manchmal.
Ja, Pyro-Show so vom. Da geht's richtig ab.
Also der Innenhof auf der Straßenseite, also zur Tür raus.
Ja.
Da schmeißen die manchmal was hin.
Ja, genau.
Feuerwerk bin ich durch.
So viel zum Thema Feuerwerk wird nicht verkauft dieses Jahr.
Feuerwerk bin ich komplett durch. Wir waren doch hier bei einem Summer Meet bei HWK, da haben die doch eine 2 Stunden Show abgespielt und.
Du hast genug gesehen und gerochen dieses Jahr.
Für mein Leben lang. Genug gesehen. Komm, ich gebe euch nochmal punktetechnisch mal den Vorher-Nachher, also 2020 zu 2021 für Vinales.
Ja.
Also wir haben 132 Punkte zu 106.
Jetzt müssen wir mal wissen, wie viele Rennen er, oder wie er die ganzen Rennen letztes Jahr abgeschlossen hat, ne? Mhm. Wenn man überlegt, also wenn du nochmal auf die Grafik zurückgehen könntest, dann könnte man sehen, wie viele Aussätze er quasi hatte, wo er quasi nur Punkte bekommen hat. 1, 2, 3, 4 Rennen.
4.
Vier Rennen mit 0. Und hat aber nur, was waren das jetzt, 20 Punkte weniger?
Ja, in dem Dreh.
Gute 20.
Ja. Wobei er noch davon 5 Rennen sich auf dem Bike komplett neu einspielen muss.
Ja, also die zweite Saisonhälfte von Aprilia ist okay. Schon ein bisschen besser als Savadori. Ein Platz 8 in Misano dann nochmal eingefahren. Das ist halt immer noch so ein Prozess, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, ich sehe ihn da irgendwie. Also man merkt auch irgendwie, wenn man ihn auf Social Media verfolgt, dass er Bock auf das Aprilia-Thema hat.
Ja.
Dass es nicht nur irgendeine Ausweichlösung jetzt war, sondern hat er irgendwie wirklich Bock drauf.
Würdest du sagen, er hat ja die Option für ein Jahr nochmal zu verlängern nächstes Jahr?
Denke schon. Also denk jetzt das kommende Jahr auf jeden Fall.
Ja.
Ob darauf das Jahr.
Das meine ich ja. Also 2023.
Ja, kommt halt drauf an, wie er halt sich jetzt mit der RSGP heißt die, mit, wie er sich mit der RSGP macht, ne? Ob es halt jetzt so bleibt, wie es jetzt ist, oder ob er sich da halt ein bisschen einfuchsen kann und dann damit wirklich vielleicht sogar konstant Top 10 Ergebnisse einfährt.
Ja.
Ne?
Also ich sehe Maverick nicht so irgendwie als Kämpfer, ehrlich gesagt, irgendwie nicht so. Also muss man mal sagen, irgendwie, der wird wahrscheinlich dann nächste Saison mitfahren und wenn es läuft, dann läuft's, dann bleibt er am Start und wenn es nicht läuft, naja, dann sagt er wahrscheinlich so, gut, dann mache ich halt was anderes im Leben. Also
ja.
Er war ja schon lang genug in der MotoGP jetzt mittlerweile.
Oder sucht sich einen anderen Hersteller.
Naja, aber wer nimmt
der
ihn
muss
dann
ihn
noch,
auch
ne?
wollen, ja.
Also,
ja.
Das wird dann schwierig.
Ich glaub,
oder er wechselt
auch
halt auch zu WSBK oder so, wenn was frei wird.
Langstrecke sehe ich ihn.
Oh, stimmt. Langstrecke wäre echt was für ihn. Ja.
Wieder auf Suzuki, weißt du, so das, damals ja. Die alte Kombination da.
Ja. Stimmt.
Oder Testfahrer. Boah. So ein Meg-Liga, der
ja, genau.
Der so ein Motorrad einfach rundschleift quasi. Ist
aber Testfahrer wäre echt seine Position, weil in den Tests war er immer gut.
Ja, stimmt.
Das stimmt.
Ja, ist ja der Testfahrer, der Testfahrer.
Also bei Yamaha ist er in den Tests immer oben gewesen.
Ja, und auch mit Aprilia immer schnell.
Ja.
Ja, war der geborene Testfahrer.
Ja.
Wenn er dann auch mit dem Team gut reden kann. Das können wir nicht beurteilen.
Und nicht fünfmal pro Saison sein Crew-Chief
da wechselt. Ja, da geht es ja nicht mehr ums Gewinnen, weißt du? Dann da muss man ja nicht...
Ja, es kann gut sein, dass er
da
dann anders
tickt.
Da bist
du ja Teamplayer, sondern da... Boah, doch. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ein Jahr noch auf jeden Fall. Aprilia, würde ich sagen, 2023. Und dann gucken wir mal. So, ach, hier, den nächsten Fahrer habe ich auch schon ausgewählt. Danilo Petrucci hat seine Saison... seine MotoGP-Karriere an den Nagel gehangen. Der fängt nächste Woche an, seine neue Karriere zu starten in der Rallye Dakar.
Eine schlechte Karriere.
Nächste Woche schon?
Ich glaube, da sind wir alle ziemlich hyped. Also ich nicht so spannend zum Angucken.
Zu verfolgen.
Ja, genau. Rallye Dakar ist nicht so spannend zum Angucken. Aber
doch, ist richtig einfach zu verfolgen, weil die haben einen YouTube-Kanal, der wird täglich geupdatet.
Ja, klar, aber ich meine jetzt, dass man sich live vor die Glotze setzt wie MotoGP.
Ja, richtig. Also
das zerstreut sich auch so.
Genau, die Zusammenfassungen dann dazu angucken, das ist geil, auf jeden Fall.
Hatte ich gar nicht erzählt, also rein privat so. Es gibt zwei Deutsche, die mitfahren dieses Jahr.
Mhm.
Zwei Brüder. Und ich saß dann so, ich schreib die mal an, ob die Bock hätten. Also einer der beiden. Ich meine, ja, wenn wir Rallye Dakar durch sind, dann können wir uns mal zusammensitzen.
Nice.
Wie crazy es ist, ne? Also ja. Die Rallye Dakar ist eigentlich der Mount Everest der Motorradrennen, ne?
Ja.
Das interessiert mich, wie der Scheiß funktioniert eigentlich und
das könnte auch ein richtig langes Ding werden, ey.
Ja.
Hattest du eigentlich schon den Podcast mit dem Supermoto-Dude hochgeladen?
Schneide ich noch, Alter. Ich komme nicht voran. Ich habe jetzt 2 Stunden geschnitten von 3:30. Mach mir immer Bemerkungen, weil ich vergiss ja schon, wo ich war. Also das, was ich mich dann irgendwann mal als Teaser irgendwie einblenden könnte oder so. Und dann wollte Jan auch nochmal rüberhören und vielleicht ein paar Sachen rausnehmen.
Bin ich auch gespannt auf den Podcast.
Ja, aber wenn der ja geschnitten ist, dann kann man den schon sehr gut anhören.
Wir müssen uns auf jeden Fall kommendes Jahr jetzt irgendwie mal zusammenhauen, dass wir nach Templin fahren auf die Strecke und dass der Boy da mitkommt und uns coacht.
Ja.
Das wäre so geil.
Ja.
Ich weiß nicht, eigentlich müsste man es so machen, dass wir uns irgendwie alle eine Woche im Spätsommer Urlaub nehmen, weil wir können ja dann nur in der Woche hin, Wochenende geht ja nicht. Und dass wir einfach irgendeinen Tag davon, oder vielleicht sogar 2 Tage.
Montag Enduro fahren, Dienstag Motocross fahren, Mittwoch Supermoto.
Donnerstag auch nochmal Supermoto.
Donnerstag Tour nach Polen.
Und Freitag nur Stunten.
Nee, aber dass wir uns alle in der Woche Urlaub nehmen irgendwie Spätsommer und dann fahren wir davon irgendwie einen Tag dahin. Wir müssen ja gucken, auch dass das Wetter gut ist, ne?
Ja.
Kannst ja nicht einen Tag irgendwie schon ein Jahr vorher rausplanen und dann...
Doch, könnten wir. Wir treffen wahrscheinlich wieder mit ziemlicher Sicherheit den heißesten Tag des Jahres.
Ja, echt.
Den hätten wir dieses Jahr auch getroffen. Das war ja damals mit Nick und Dilo war das ja die Idee gewesen, ne?
Genau, da wollten wir eigentlich auch nach Templin und es war auch der heißeste Tag im Jahr.
Anyway, MotoGP, Danilo Petrucci, der Tecton KTM-Fahrer. War nur ein Jahr jetzt gewesen, ne, für ihn.
Ja.
So, wie schaut das da aus? Le Mans ist der größte Ausreißer da.
Le Mans war aber schon immer gut.
War schon immer gut, war auch ein bisschen nass, ne? War
ja,
nass.
Das war Fleck to Fleck.
Ansonsten im Schnitt so 13. Platz, war 13., 14. Platz. Die oben hier links und rechts.
Ja, im Schnitt knapp über Top 10 im Schnitt.
Ja, auch das rechte Stück da.
Mhm.
Knapp über den Punkten eigentlich, muss man sagen. Oder ja, knapp an der Punktegrenze, 15. Mhm. Den Ausfaller, den einen gab es, weil Ich weiß nicht, welcher das war, Misano, glaube ich, da wurde abgeräumt. Er wurde zweimal abgeräumt, habe ich nur mal in der Statistik gesehen.
Ja, das eine Mal, wo er an seinem Geburtstag in Misano von Jormir umgeräumt wurde, den sie erstmal umarmt haben.
Ja, stimmt. Ja, das ist auch so eine Sache, ne, bei Danilo. Es gibt ja, man hat ja immer noch so gewisse Erinnerungen an Menschen, wenn sie aus der Saison austreten, an die Fahrer entweder gut oder schlecht oder weil sie gute Leistungen haben oder man sagt, okay, der ist ja gar nicht aufgefallen, der gehört nicht in die GP oder so. Und bei Danilo ist es halt einfach der Charakter, ne?
Hm. Also, entweder schmeißt er Stinkefinger oder er umarmt sich mit den Leuten.
Ja, aber eher umarmen, so. Eher der netteste Fahrer im ganzen Fahrerfeld, was ja auch die Fahrer selbst alle sagen und alle Moderatoren und so.
Hat ganz viel geweint beim letzten Rennen. Schon in der Startausstellung kamen nochmal die von Ducati, die alten Teamchefs vorbei. Ja. Wir haben ganz viel geweint, dann gab es so ganz viele schöne Bilder auf seinen Helmen, ne? Der hätte sich so originale Bilder auf den Helmen drucken lassen. Ja, aus seiner MotoGP-Karriere. Definitiv kein schlechter Fahrer und nicht einer, der dieses Moto 3 Red Bull Rookies Cup-Ding durchgelaufen ist, sondern der einfach wirklich von der Superstock-italienischen
WM. Von der Straße.
Ja, wirklich so ein Privatier, also Privatfahrer in der Superstock-italienischen Meisterschaft da so reingerutscht ist und das auch nie Zweifel daran hatte aufkommen lassen, ob er da hingehört.
Ja.
Eine Person, die wir vermissen werden, wenn es um den Charakter geht. Mal gucken, Rallye Dakar, vielleicht werden sie da öfter nochmal interviewen, so auf dem YouTube-Kanal. Ja, werden wir es dann mitbekommen.
Wenn der da auch wieder gut ist, finde ich, dann zeigt es immer wieder, dass MotoGP-Fahrer nicht nur MotoGP fahren können, ne, sondern die können einfach Motorrad fahren.
Ja.
Egal was.
Ja.
Die können einfach Motorrad fahren, die wissen einfach, wie das geht. Adaptieren die sich da einfach und los geht's.
Ich weiß auch, wie das geht.
Vor allen Dingen, Alter, wir sind ja schon letztens hier so ein bisschen Brandenburger Düne gefahren und stell dir vor, du machst 10.000 Kilometer auf so einen scheiß Sand.
Man kann sich, also Leute, die nicht sowas gefahren sind, die kannst dir nicht vorstellen, wie anstrengend das ist.
Ja,
klar, wir sind natürlich
10.000 Kilometer?
Ja, die fahren einmal in der Rallye Dakar, einmal um Saudi-Arabien rum. Wirklich im Kreis, also an der Küste runter, rüber am Jemen um Oman und dann wieder hoch und wieder rüber. So absurd.
Und wie lange dauert das?
2 Wochen, 10 Tage. Ich glaube, es geht los am 3. bis zum 14., wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz viel fährst du ja auch über Land. Also es gibt gewertete Einheiten quasi davon, wo du eine Zeit setzen musst und dann ist der Rest Verbindungsstrecke teilweise.
Mhm. Gut, Rallye Dakar ist natürlich auch viel, nicht nur fahrerisches Können einfach so, sondern da geht es ja noch um viel mehr, um Organisation und dass nichts kaputt geht und Route raussuchen und so.
Route ist richtig schwierig.
Wetter und alles, da ist ja eine ganze Menge noch, was da dabei ist.
Nicht verfahren nach deinem Rotbook und so ein Scheiß.
Ja, aber trotzdem, also mega anstrengend auf jeden Fall.
Wollen wir mal gucken, wie viele Punkte Danilo letztes Jahr gefahren hat
bei Pramac?
Da steht's 37 Punkte dieses Jahr zu 78.
Ja, das war übrigens nicht Pramac, das war Werks Ducati, aber
irgend?
Nö, Pramac war letztes Jahr Pecco und Miller.
Doch.
Habe ich doch gerade gesagt.
Er war auch bei Pramac. Er ist auch mal von Pramac rübergewechselt zu Ducati, als Jack Miller oder Petrucci hieß. Dann ist Petrucci zu Ducati Werksteam gewechselt und dafür ist Pecco nachgerutscht. Und dann waren letztes Jahr Pecco und Miller das Pramac-Team und seit diesem Jahr sind das die Werksteams.
Aber die waren noch die waren noch 2019 und 2020 Jack Miller und Pecco Pramac, oder?
Kann auch sein, oder fragst mich zu viel. So, jetzt hier, interessanter Fahrer, der Weltmeister vom letzten Jahr.
Mir. Ich wollte gerade Marquez brüllen, aber.
Interessante Tabelle, weil die schlechtesten Ausreißer sind dann schon so zweimal Neunter, aber ansonsten alles.
Also,
zwischen schon, zwei schon, und fünf gehörten nur mir.
Schon offensichtlich, dass man so Weltmeister werden kann, auf jeden Fall. 4-3-3-4-3-4-2-3.
Wenn ich diese Grafik sehe, muss ich an diesen Clip von der Formel 1 denken von Lando Norris, wo die Radio-Check machen und er so singt so I'm moving up and down, side to side like a rollercoaster. Weil es ja da auch die ganze Zeit hoch und runter.
Radio-Check. Loud and
clear. Oh, so gut, ey.
Ehrlich.
Loud and clear.
Finde hier. Da ist die Trendlinie.
Ein Laser.
Mehr konstant
geht's ein konstant vierter Platz eigentlich. Es ist eine gerade Linie, die durchgeht, die Trendlinie bei ihnen. Und Misano wäre wahrscheinlich auf. Wo hat er abgeschlossen beim ersten Misano-Rennen eigentlich?
Guck mal, du musst Wenn du immer Vierter wirst, du musst nicht einmal auf dem Podium sein, um Weltmeister zu werden. Also zumindest in der Saison.
Ja, ja, ich hatte es ja am Anfang ausgerechnet. Bei Joao Mir aber trotzdem lustiger Vergleich, wie viele Punkte er dieses Jahr hat und mit wie vielen Punkten er letztes Jahr Weltmeister geworden ist. Passt auf, Jungs.
Ja, bestimmt dieses Jahr bei weitem nicht nochmal Weltmeister.
Ich glaube, er hat mehr Punkte gemacht als letztes Jahr.
Echt?
Ja, guck mal.
Er ist mit 171 Punkten Weltmeister geworden und hat dieses Jahr 208.
Wie viel hatte Fabio? 300?
Aber es gab auch viel weniger Rennen letztes Jahr. 200. Es gab auch weniger Rennen.
Das kann sein, ja. Ja.
Ja, stimmt.
Also das kann man nicht so ganz so vergleichen. Aber auf jeden Fall hatte er letztes Jahr, war es auf jeden Fall eine komische Saison. Und da war, ich würde nicht sagen unverdient Weltmeister geworden, aber...
Nee, das auf keinen Fall.
Aber es waren einfach komische Umstände, ne?
Also ausgerechnet, genau, Aleix Espargaró, hätte er alle Rennen auf 6 abgeschlossen im letzten Jahr, dann wäre er Weltmeister geworden. Das hätte noch gereicht. Übrigens habe ich auch mal ausgerechnet, der Sturz von Pecco, die 25 Punkte, die er weggeworfen hat, im Misano 2, hätte er das Ding eingefahren, wäre er Weltmeister dieses Jahr geworden.
Ja.
Mit einem Punkt Vorsprung. Mit einem Punkt Vorsprung, der hätte dann 279 Punkte oder so gehabt, glaube ich. Da können wir ja nochmal rauf
zu. Stell dir mal vor, wir hätten dieses Ereignis gehabt, zusätzlich noch zu dem Formel-1-Rennen. Habt ihr das verfolgt gehabt?
Oh, Junge, Alter,
ich hab das geguckt, Digga. Holy shit.
Wir haben es im Live-Ticker geguckt. Also ich konnte nur YouTube mir angucken, live, und da habe ich nur diese Sheets immer gesehen oder diesen Streckenradar, was du siehst. Und hab so Olli gesagt, ey, Hamilton hat 12 Sekunden Vorsprung und es sind nur noch 8 Runden, schafft er nicht. Dann sind wir Burger essen gegangen. Ich gehe in das Burger-Restaurant und sehe gerade, wie das Rennen beendet wird. Auf diesen Streckendings da, Radar, und sehe einfach, Verstappen auf 1. Das war so surreal in dem Moment. So, was ist da passiert?
Ihr wart in Enduro fahren, ne?
An dem Tag? Wir waren in Enduro fahren an dem Tag.
Das war so krank, diese letzte Runde, Alter. Holy shit, ey.
Das ist ein Podcast für sich eigentlich. Ja, aber auch dieses Rumgeheule immer, dieser direkte Draht zu FIA, so lächerlich, und Toto immer nur.
Toto Wolff ist so ein Bruck, Alter, wirklich. Ich kann den nicht leiden.
Du guckst dir als MotoGP-Fan an und denkst, ist das lächerlich, Alter.
Ja. Ja, es geht halt um echt, echt viel Geld da, ne? Da wird halt auch jede so kleinste Möglichkeit ausgenutzt, um, wenn es dann darum geht, alles anzufechten und nur irgendeine kleine Ecke, wird alles ausgekostet.
Michael, that's not right.
Ja.
Michael, no, Michael, that's so not right.
Also komplett please deutsch no gesagt. Safety car, please no safety car.
Komplett deutsch gesprochen, Alter, von der Grammatik her. Ja, aber Mercedes hat ja irgendeinen Meilenstein gelegt.
Er hatte seinen 8. Weltmeistertitel gewonnen und damit mehr als Michael Schumacher.
Ja, so viel wie Schumacher, oder?
Mehr. Beide sind 7-fache Weltmeister jetzt zu dem Zeitpunkt.
Ich dachte, das wäre dann gleich auf jetzt. Aber für Mercedes wäre es auch irgendein Meilenstein gewesen.
Naja, anyway, MotoGP. Joao Mir, die Konstanz in Person. Auch so ein bisschen wie erwartet. Also ich finde, er hat jetzt nicht enttäuscht. Er hat halt, die Frage ist ja nur, bleibt er bei Suzuki? Wenn du Suzuki fragst, natürlich wollen die den Joao Mir halten.
Auf jeden Fall.
Aber wir wissen auch, dass der Joao Mir ein sehr schneller ist.
Meinst du Ducati oder was?
Ah, ich weiß es nicht. Jeder.
Eigentlich alles, ne?
Mit viel Geld vielleicht auch sogar KTM. Na, Honda? Repsol? Oh.
Also Honda Alex bräuchte Marquez? Ihn, sagen wir mal so.
Ein Alex, ein Taka, ein Aleix, ein Pol. Alles so Kandidaten.
Juan könnte überall hin, eigentlich, ne? Weil Suzuki ja auch so ein Bike ist, was so
alles, hier so, drauf so alles kann, so quasi.
Mehr war es so ziemlich sehr gut.
Was ist, wenn Fabio richtig mad auf Yamaha ist?
Ja,
das ändert, glaube ich, nichts wirklich, wa?
Das ändert
nichts wirklich. Aber ob Joao Mir auf einer Suzuki sitzt oder eine Yamaha.
Also, ach so, das meinte ich, das hätte ich mir jetzt auch schon so gedacht. So ein Fabio würde ich als allererstes, glaube ich, auch auf einer Suzuki sehen.
Weil man denkt, dass die Suzukis und die Yamahas sehr ähnlich sind vom Motorrad her.
Ja. Die sehen ähnlich aus, so von
wie das sie sind. Das sind die einzigen beiden mit Reihen 4 Zylinder noch, ne? Der Rest fährt alles V. Und von daher sind es die Bikes, die auf jeden Fall am gleichsten sind. Aber ich glaube nicht, dass Fabio von Yamaha weggeht. Also ja,
wenn die das so anpissen, da irgendwann gar nichts mehr läuft?
Ja, wenn es nicht mehr läuft, ja. Aber an sich kann ihm die Entwicklung ja erstmal egal sein. Wenn er gewinnt und das Bike für ihn schnell ist und er damit klarkommt, warum sollte er wechseln?
Nächstes Jahr wird Ducati, ja, das sage ich, da gebe ich jetzt schon 20 drauf.
Das machen wir zum Schluss. Man weiß, bei MotoGP weiß man echt nicht. Da gibt es noch so viel.
Wir haben ja am Anfang der Saison, habe ich euch ja tippen lassen, wer Weltmeister wird und so. Und das habe ich mir nochmal rausgesucht. Und wir können auch dieses Jahr wieder tippen. Also wir waren schon grande daneben.
Grande. Aber ich glaube, wir haben noch keine Saison von den drei, die wir jetzt geguckt haben, so intensiv verfolgt wie diese jetzt, ne?
Ja, teil auch wegen des Podcasts auch nochmal irgendwie nochmal mehr, dann nochmal ja. Motorsport-Magazin, nochmal ein Video sich dazu ein Thema angeguckt oder so.
Also ich habe, oder ich weiß nicht, ob ihr das auch, nee, ihr hattet ein Rennen nicht gesehen, weil ihr die Karre für Olli geholt habt, glaube ich, ne?
Mhm. Doch, das hatten wir auf dem Handy gesehen. Das
einigermaßen okay.
Guckt, ja, aber wir haben jedes Rennen gesehen. Ich weiß nicht, ob wir das letztes Jahr so hatten, dass wir jedes Rennen geguckt haben. Also schon viele, aber ich weiß nicht, ob jedes.
Doch, ich glaube, das Jahr davor war schwieriger, weil wir raus durften auf Festivals und so. Ja. Und dann gab es Überseerennen. Ich meine, ich stehe jetzt nicht um 5 Uhr auf und gucke mir eigentlich den Grand Prix von Thailand an eigentlich, ne? Also vielleicht nächstes Jahr dann.
Hauptsächlich durch Corona haben wir schon dann echt viel geguckt, ne? Muss man auch mal sagen.
Ja, wir konnten nirgendwo anders hin. Die Sendezeit war immer um 13 Uhr. Also ich meine, Kota war ja schon so, boah, mal um 20 Uhr mal Musikvideo gucken. Chillig, wir können den ganzen Tag was machen und dann.
Und der Sonntag ist nicht zerpflückt.
Ja. Vielleicht mal den nächsten Fahrer. Auch interessant, Joan Zarco.
Oh ja, die Joans. Im besten Jahr, müsste ich so denken.
Bubble. Sein bestes Jahr weiß ich gar nicht, ob er damals mit Yamaha Tektron noch.
Nee.
Da war also, er doch auch richtig gut.
Ich fand, dass er dieses Jahr richtig aufgeblüht ist.
Ja.
Der Wechsel von der Winzer zu Pramac war so gut für ihn.
Ja.
Hat erstes Rennplatz 2, zweites Rennplatz 2, dann 8, dann eine 2, vierter, 2, 8, 4, 6. Dann kam Armpump.
Ja.
Also, dann gab es einmal den dummen Sturz. Das wäre dann durch auch ein Platz 4 geworden.
Portimao war doch auch vorne mit dabei, ne? Portimao 1?
Ja, Portimao 1, da
wo
war
die sich alle in dieser Anbremse nach oben rechts so alle da weggeschmissen haben.
Genau, das ist das Ding. Das wäre doch eine Reihe 4 geworden. Ja, er hatte auf jeden Fall in der Sommerpause und danach so ein Armpump-Problem, was sich in den Ergebnissen nur mit einer 11, einer 17 und einer 12 bemerkbar macht. Aber dann ging es auch weiter mit 5, 5, 6.
Ich verstehe gar nicht, warum die Kurve so krass nach unten geht, nur wegen den drei Ergebnissen da.
Ja, weil er auch Nuller hat quasi.
Ja, okay, ja.
Also so ein bisschen.
Also so wie die Trendlinie das jetzt darstellt, würde ich jetzt nicht einschätzen. Also nicht so extrem. Also ja, es hat ein bisschen nachgelassen am Ende. Aber so overall fand ich schon, dass er eigentlich stark war dieses Jahr. Er war ja auch lange auf dem zweiten Platz gewesen in den Standings, ne? Also bis zur Hälfte oder so war er locker in Platz 2 gewesen.
Ich finde, er ist so ein bisschen eine Überraschung geworden für dieses Jahr. Wir haben es nicht so kommen sehen. Positiv überrascht. Nächstes Jahr erwarte ich Ähnliches. Nur ohne Armpump. Ich glaube, sein Vertrag hat er auch schon verlängert. Genau, sein Vertrag ist schon verlängert bis 2023. Das haben die schon dieses Jahr gemacht. Frage ist, wie bei Pramac aussieht. Da hat der Teamchef ja gewechselt zu, nicht der Teamchef, sondern der.
Der Crewchief zu KTM.
Zu KTM.
No.
Ansonsten, wir können gucken, wie viele Punkte er letztes Jahr hatte. Das ist ja machen. Guck mal. Da stehen 173 Punkte dieses Jahr.
Da oben.
Ja.
Oh, ja.
Zu 77. Und das letzte Jahr war schon deutlich besser als das Jahr davor bei KTM. Oh gut, der hat aber auch so halb in der Saison gewechselt,
oder?
Nee, der war bei KTM davor.
Bei Sarko?
Ja.
Aber 2019 jetzt meinst du, oder? Ja, okay. Ja, das habe ich. Das war die erste Saison, die ich so wirklich verfolgt habe.
Da war auch nichts zu sehen. Das war so ein bisschen auch dieser Maverick-Moment, so am Ende der Saison. KTM hat ihn ja entlassen. So, glaube ich, ein paar Rennen vor Ende. Also ab jetzt hast du keinen Arbeitgeber mehr. Und dann hat er Glück gehabt, dass Tucker ausgefallen ist. Da ist auf der Honda ein bisschen gefahren. Hat eine gute Figur gemacht und hat man ihn bei Vincia genommen. Weil Tito Rabat ja gehen musste dann irgendwann nochmal.
Na, Tito Rabat ist ja erst letzte Saison gegangen.
Achso, na dann hat er den Platz freigemacht für Bastianini.
Ja, und Marini.
Ja, gut. Nächster Fahrer, Paul Espargaro. Schwieriges Jahr.
Hätte ihn mehr auf der KTM gesehen, glaube ich.
Sein erstes Jahr auf der Honda, große Erwartungen, Werksteam, vom KTM-Werksteam. Zum Schluss haben wir dann auch schon gesagt, ich weiß nicht, ne, da hatte ja auch letztes Jahr KTM eine starke Phase gehabt zum Ende hin.
Er ist stabil gefahren auf der KTM, also wenn er noch weiter KTM gefahren wäre, dann wäre das, glaube ich, auch was Gutes geworden.
Ja, es ist zum Ende hin besser geworden, definitiv, ne? Also die Trendlinie geht von der 10 auf Platz 7, ja, zu Platz 7, so also übers Jahr hinweg. und ein zweiter Platz, ein Podium im Misano. Und hat auch mal eine Pole reingeholt und meinte dann auch schon damals, das ist schon so das Beste. Also die Siege sind für einen mal so erinnerungswürdig und alles und machen so eine Saison aus. Und er meinte, nö, diese Pole bedeutet mir jetzt hier wirklich dieses Jahr so viel.
Mhm.
Hat den Pole, so viel bedeutet die Pole.
Oh.
Die Frage ist aber, bleibt er da, wo er ist?
Von der Leistung her meinst du?
Auf dem Bike und dem Team in 2023.
Boah, jetzt schon zu sagen, weiß ich nicht.
Aus jetziger Sicht, nein. Mal gucken, wie er jetzt das Jahr klarkommt. Das ist halt jetzt alles aber schwierig.
Aber nicht wegen, weil er nicht fahren kann, sondern
weil die Honda nicht fährt.
Genau.
Aber es gibt aber eine nagelnigelneue Honda. Genau. Viel ausgeglichener, viel neutraler soll die sich fahren. Handverlesen von Stefan Bradeln, handgeklöppelt vom deutschen Ingenieursfahrer, der beste Testfahrer auf Erden. Hattet ihr das mitbekommen? Alter, das war, HRC hatte ja dann nochmal ihn zum, Stefan Bradeln zum Geburtstag gratuliert. Hattet ihr das gesehen?
Ich habe nur irgendwie das eine Meme gesehen mit dem Stinkefinger.
Ja, das war gut. Aber Stefan Bradl hatte Geburtstag, HRC hatte ihn gratuliert und der Beitrag war in Englisch geschrieben, aber zum Schluss war nochmal, alles Gute, Schatz. Weiß ich nicht, wen er da bei der PR irgendwie nee, bei...
Ich glaube, das ist nur ein Übersetzungsfehler, ja. Oder?
Alles Gute, Schatz.
Alles Boah. Gute, Schatz.
Hm. To the best test driver on the world. Und dann die Kommentare waren einfach, ne, ich glaube aber, dass... Petrosa, der beste Testfahrer. So, du denkst einfach, Digga, das ist einfach ein Geburtstagsgruß, Mann. Ja, deine echt. Mutter sagt da auch, du bist der beste Sohn auf Erden und scheiße, du bist es garantiert nicht. das ist halt aber wieder diese Indonesier, die alle so ein bisschen irgendwie toxisch unterwegs sind in der Kommentarsektion.
Die indonesische Motorradszene finde ich auch ganz komisch, Digga.
Ja, deine Kommentarspalte auch immer herablassend, immer eigentlich...
Wie kriegt man den von denen nicht, also irgendwie hat man die nicht auf dem Schirm, aber die wollen trotzdem irgendwie immer so, ja, ganz eigenartiges Volk so, was Motorradfahren angeht.
Nee, ich finde die in den Kommentarspalten immer ganz schrecklich, weil die ganz eklig kommunizieren. Also halt, wie halt mehrere Leute sagen, dass er halt scheiße ist und der beste Testfahrer ja wohl Dani Pedrosa ist. Und nicht verstehen, dass es ein Geburtstagsgruß ist, so. Also echt unbeabsichtigt beleidigend immer so. So, oder wenn halt irgendwer mal stürzt, dann immer gleich schreiben, ja, der soll zurücktreten. So. Ist ganz eigenartig immer. Ich sehe Aleix Espargaró doch schon in Gefahr.
Sind wir nicht bei Pol?
Naja, bei Pol sind wir. Ich sehe einen Raul Fernandes bei Honda.
Ich sehe irgendwie gar keinen bei Honda.
Ich sehe Honda erstmal selber besser werden und dann sieht man da irgendwen anders vielleicht.
Ja.
Für 2023, ne? Also da, es wird
ja,
irgendwo genau. Im Sommer nächsten Jahres ein Vertrag unterschrieben.
Ja, und deswegen müssen wir erstmal gucken, wie Honda sich überhaupt entwickelt nächste Saison. Dann können wir sagen, okay, da sehen wir den und den Fahrer. Weil aktuell sieht es ja echt nicht gut aus.
Ja, aber ein Rolf Fernandes ist aber, wenn sich einer auf ein neues Motorrad anpassen kann, dann Rolf Fernandes.
Klar, wenn die Honda jetzt gut wird, dann wäre es richtig der richtige Zeitpunkt für Honda, jetzt junge Talente wieder einzustellen. Wenn man weiß, dass das Motorrad für die nächsten Jahre gut sein wird.
Ich würde sagen, es wird besser werden als jetzt.
Ich hoffe es doch, dass das Motorrad besser wird als jetzt gerade.
Ich glaube schon. Das ist schon ein guter Schritt davon. Das ist von meinem Gefühl her. Ich sage es einfach. Ich call es jetzt aus. Ich denke, dass die Honda schon besser wird nächstes Jahr. Einen guten Schritt machen wird. Die Yamaha wird schlechter werden. Das relativiert Dinge.
Ja.
Und Repsol wird weiter der Hauptsponsor werden. Repsol will nur spanische Fahrer auf ihren Motorrädern haben. Deswegen ist auch ein bisschen Pol da, wo er ist, weil er Spanier ist. Aber Raúl ist auch in Spanier. Und der ist so ein bisschen Marquez, ne? Der stellt ja Marquez-Rekorde ein und sowas alles.
Hat er dieses Jahr gemacht, ja.
Ja, wegen ja, bester Rookie und so.
Ja. Sachen. Ich call's. Raúl, Honda 2023. Ich sag jetzt nicht, ob Alex dafür gehen muss bei LCR oder ob ein Pol. Achso,
du meinst generell bei Honda irgendwo, nicht bei Repsol, sondern irgendwo. Ja,
es könnte auch
Honda.
Alex sein Platz sein, also Alex Marquez.
Ja. Möglich.
Ansonsten ist noch was Pol zu erwähnen? Gut. Punkt haben wir auch vorher nachher geguckt, ne? Hatten wir was gehabt, ja.
Hatten wir?
Ja, das war ein weniger dieses Jahr. So, dann gehen wir zum nächsten Espargaro. Auch so ein bisschen die Konstanz in Person.
Oh ja.
Es ist eine durchgehende Linie, eigentlich wirklich Platz 7. Im Mittel Platz 7, das ist Aleix Espargaró, konnte aber auch sein erstes Podium feiern, ihn.
Silverstone.
Definitiv einen großen Schritt nach vorne gemacht, würde ich schon sagen, dieses Jahr. Auf
jeden Fall. Dadurch, dass man Aprilia immer so als schlechtes Team gesehen hat, von der Leistung her, also von den Punkten, die sie erzielen, sagt man zu Aleix halt auch immer, dass ein durchschnittlicher 7. Platz echt gut ist eigentlich, ne? Mhm. Also bei anderen Fahrern würde man sagen, naja, läuft nicht so, aber dafür, dass es bei Aprilia jetzt immer besser wurde, man Aleix auch als gute Saison, also.
War. Und sie nähern sich halt immer den Zielen, ne? Dieses Jahr als halt das Ziel mit dem Podium.
Ja.
Vielleicht klappt es ja kommendes Jahr sogar mit einem Sieg.
Ja, ich hoffe es. Die anderen legen natürlich jetzt nach, Ducati und so. Mal sehen.
Schlagen wird schwer.
Ja. Ja, ja.
Also. Letztes Jahr konnte Pol 42 Punkte einfahren.
Aleix?
Aleix. Aprilia. Aleix Espargaró konnte 42 Punkte einfahren. Dieses Jahr 120.
Ja.
Das ist schon ein richtig krasser Schritt.
Da sieht man eine Lernkurve auf jeden Fall.
Auf jeden Fall eine steile Lernkurve. Und
wenn er nächstes Jahr seine Punkte verdreifacht.
Weltmeister, huch. Hat niemand kommen sehen. Aleix Espargaró, nächstes Jahr Weltmeister.
Aber auch wenn es wieder im Mittel ein Platz 6 wird oder 5, dann ist das schon wieder.
Das, läuft.
Ist auch keine Frage, glaube ich, ob der weiter bei Aprilia bleibt. Ich sehe den auch nirgendwo anders mehr fahren.
Der ist Aprilia.
Ja. Wo wir noch ganz kurz beim Thema Aprilia sind. Wann hat Iannone die Sperre bekommen? 2019?
Ja.
Für 4 Jahre.
Ja, aber der ist so raus.
Ja, meinst du, der kommt nochmal wieder?
Die sitzen ihn allerhöchstens nochmal Misano auf einer RSV4.
Und gucken
auf die Zeiten, und wenn das so irgendwie wieder in Maverick-Territorium kommt, so. Weil, also Iannone war echt nicht langsam.
Ja, deswegen, also ich habe ihn ja nicht fahren sehen, aber...
Der war auf Suzuki schnell, der war auf Ducati schnell, und der war genauso schnell auf Aprilia wie Aleix.
Und da war das Aprilia-Bike ja noch ganz weit hinten,
ja,
von der Entwicklung her.
Aber den sehe ich nicht mehr in der MotoGP. Das... hatte ich schon jetzt einen neuen Fahrer ausgesucht? Hatte ich. Ach, der Halbbruder von Valentino Rossi. Wie heißt er nochmal?
Luca
Marini.
LM. Die Konstanz in Person.
Hey, er ist jedes Rennen mitgefahren. Er ist, glaube ich, der einzige Fahrer im ganzen im ganzen Paddock, der jedes Rennen durchs Ziel gefahren ist.
Ja.
Tatsache.
Hatten sie ja auch angesagt einmal.
Ja.
Also, bei Luca Marini gibt es einen Ausschlag und ist mit Platz 5 in Spielberg gewesen. Ach, das ist ein Chaosrennen, ich will es nicht abwerten, aber...
Doch, kann man schon machen.
Ja, okay.
Das sind schon Ausreißer gewesen, ja. Durchschnittsplatz, na, sieht man jetzt gerade nicht, aber ja, ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 10 und 15, ja, 12 und 15, ja.
Fährt jetzt nächstes Jahr im VR46
Termin-Team.
Ah ja.
VR46-Team.
Und spät.
Auf Ducati.
Ducati.
Wieder.
So wie fast alle.
Ja.
Aber diesmal auf aktuellem Bike oder wieder?
Ja.
Ja. Jetzt also fast aktuelles. Also die 21er.
Mhm. Ja, was erwartet man da?
Top 10 mal ab und zu.
Es wäre schon krass, wenn er nächstes Jahr so abschließt wie ein eher näher Bastianini.
Ja, na gut, der hat ja schon richtig was gezeigt jetzt am Ende. Ja. Enea Bastiani.
Hätte ich eher andersrum gedacht, dass Marini da besser zurechtkommt irgendwie.
Mm.
Der war ja auch mein Call gewesen für den Rookie of the Year, Marini. Doch, war mein Call gewesen.
Hast du nochmal nachgeguckt oder ist er jetzt
mit? Weiß ich einfach noch. Ich weiß noch ganz genau, wie ich in der S-Bahn saß und überlegt habe.
Ja, okay, hast du das schon im Tag gesehen, hast du schon. Ja, Marini.
Dinge, an die man sich noch ein Jahr später erinnert.
Ja, echt so.
Motivend wichtigen Dinge.
Weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll, quasi.
Ja, auch jetzt gibt's ja nicht viel zu erzählen. Also, außer dass er
ist halt ein wirklich... Ist er ein Platzhalter?
Sagen.
Der Halbbruder von dem Teamchef.
Von The Goat.
Von Teamchef.
Eine Ziege.
Ja, warte mal, The Goat wird doch gar nicht Rossi genannt, oder? Was erzähle ich denn?
Doktor.
Ja, genau. The Goat war doch Mark, oder?
Das sagen wir.
Sagen wir?
The greatest of all time.
Ist halt schwierig. Das hatte Everything, glaube ich, auch mal gefragt. So, wer ist The Goat in der MotoGP. Und da gab es halt auch so viele Asbach-uralte Fahrer, die in den 70ern oder so
gefahren sind. Oder so.
Und da meinte er dann auch so, eigentlich kannst du es gar nicht so verallgemeinern. Es gibt halt immer die Person, Scheiße, habe ich gegengehauen. Es gibt halt immer die Person, die in dem und dem Zeitabschnitt.
The greatest of our generation.
Genau. Hm. Die halt immer in dem und dem Zeitabschnitt halt eigentlich so die besten waren, aber
2010 bis 2020 Marc Marquez.
Ja.
2000 bis 2010
Rossi.
Rossi. 1990 bis
Doohan. Da bin ich komplett raus.
Doohan, maybe Rossi, oh, nee, Doohan. Eigentlich schon eher Doohan. Ja, das ist halt, und davor Schwanz, sagen alle.
Ja.
Finde ich auch fairer zu sagen. Die Frage ist, wer wird der greatest of our generation für die nächsten 10 Jahre?
Ja, Marc hat ja ein bisschen abgedient, also Fabio jetzt.
Ich glaube nicht, dass Marc noch die nächsten 10 Jahre fahren wird.
Nee.
Da kommen wir ja noch dahin. Da irgendwann ziehen wir noch die Marc-Karte. Erstmal habe ich den nächsten Fahrer für euch. Ich habe es mir vergessen. Ich habe gerade erst raufgeguckt.
Marc Marquez.
Morbidelli.
Och, da so ein doofer Saisonverlauf.
Ein sehr eigenartiger.
Ja, eigentlich ganz...
Gestartet auf Petronas, ne?
Dieses geendet Jahr? Auf Werk Yamaha.
Gut, und Verletzungen, ne, dazwischen.
Die Verletzung war das halt, ne?
Mit seinem
Rest war halt stabil, was man auch vorhin in dem Video gesehen hat, was du kurz angemacht hattest. Mhm.
Der Achtbiel, ne? Dritter Platz.
ja, und dann halt das Ding in Le Mans, wo er beim Fleck-to-Fleck-Rennen sich da erstmal, oder nee, in der Probe dafür, glaube ich, ne?
Mhm.
In der Probe fürs Fleck-to-Fleck-Rennen sich da irgendwie geschmissen hat. Also ganz eigenartig.
Vom Bike abgesprungen, falsch aufgekommen. Oder nee, den nächsten Schritt nach dem Aufkommen.
Ja, also das mit den Knie fühle ich gerade bei ihm so. Also.
Na, aber beim Laufen einfach nur.
Ja, wenn du keine Spannung hast oder irgendein Kreuzband dir durchgerissen hast oder sowas, ne?
Ja.
Also muss ja irgendein Bänderriss gewesen sein. Man hat es ja nie, irgendwas am Knie, aber das muss ein Bänderriss gewesen sein. Weil ja. Der hat ja wie viele Rennen ausgesetzt? Na gut, wir wissen jetzt nicht, wie viele davon Stürze waren. Aber Assen, Spielberg, Silverstone, Aragon und Misano waren wir da.
Hm.
Also 5 Rennen, ne?
Ist schon eine Zeit mit Sommerpause noch dazwischen, wo 3 Wochen nichts war.
Und letztes Jahr Vizemeister geworden. Also ich muss jetzt nicht die Punkte zeigen, wie viel er dieses Jahr geschafft hat und wie viel letztes Jahr. Aber letztes Jahr waren es schon so um die 150 Punkte. Naja.
Und Petronas, der kommt einfach zu seiner Form zurück, wie er letztes Jahr war.
Petronas ist ja dieses Jahr auch immer noch die 19er gefahren, ne?
Mhm.
Hm? Dieses Jahr fährt er 22er.
Aber der hat ja einen Vertrag bis 2023 bei Yamaha.
Easy going.
So hier. Der Fahrer hat keinen Vertrag bis 2023 und der steht hier richtig auf der Kippe. Das ist Alex Rins, wo man gefühlt auch genauso viele Ergebnisse sieht wie bei Morbidelli.
Ja.
Nur mit dem Unterschied, der hat auch weggeschmissen. Und ich glaube, dass dieser eine 20. Platz hier, der hier, wahrscheinlich ein Wegschmiss war, aber wie er angefangen hat.
Also, sein, ja. Auf jeden Fall hat er 6 Rennen nicht beendet.
Ja.
6 Rennen, ey. Boah.
Ganz große Sturzquote gehabt mit einer der höchsten mit Ika und hat letztes Jahr, das ist glaube ich der entscheidende Punkt hier auch so ein bisschen, man vergisst ja auch so schnell, wie viele Punkte hat Alex Rins? 139 und dieses Jahr nur 99.
40 Punkte weniger in, weiß ich nicht, wie viele Rennen weniger.
Ja.
Nee,
Rennen wie viele Rennen mehr.
Ja. Sorry. Genau. Also der steht auf der Kippe. Und das hat man ja schon drüber gesprochen. Dass der vielleicht zu KTM, Miguel, vielleicht zu Suzuki.
Das können wir vielleicht noch vorstellen, dass Alex in irgendein Satellitenteam geht. Aber dass der nochmal ein Werksteam sieht,
schwierig. Hm. Obwohl er eigentlich wirklich ein guter Fahrer ist.
Klar, er kann schon Motorrad fahren. Ja,
klar, die können alle Motorrad fahren.
Ja, aber er kann gewinnen. Und
das ist halt immer schwierig. Er schnüffelt auf den Sieg, aber legt sich dann auf die Fresse.
Ja. Hm. Und das ist was.
Das war so oft so.
Wir sehen ja natürlich nicht, auf welcher Position er weggeworfen hat, aber das wird immer Top 10 gewesen sein, glaube ich.
Hm. Das stimmt.
Er war oft vorne mit dabei.
Ist er genauso schnell wie Joao Mir vom Speed her.
Hm.
Auch im Qualifying, also landen die oft nah beieinander und stehen nebeneinander am Start oft, weil beide das Potenzial ausschützen aus der Suzuki. Suzuki.
Ich bin eine Biene.
Ja. Am Ende wird nächste Saison wird einfach komplett langweilige Silly Season, weil alle ganz möglichst früh die Verträge abschließen und alle bleibt gleich, weißt du? Ja. Keiner wechselt irgendwo hin, weißt du? Alle gehen auf Nummer sicher und jeder Fahrer lässt sich abspeisen mit den keiner Gehaltserhöhung, weißt du? Aber keiner ist auf die Idee gekommen, zu pokern und zu sagen, oh, komm hier, Ducati, Honda, lass mal Repsol, lass mal richtig Geld springen, dann geh ich hier von Suzuki weg oder sowas, weißt du, in Joamir oder so.
Woher nimmt Ducati eigentlich das ganze Geld für nächstes Jahr? Das verstehe ich auch nicht, wie die so viele Bikes da hinstellen können
und noch Moto E
können.
Und noch Moto E.
Moto E auch noch?
Ja. Moto E ist am nächsten Jahr auch Ducati.
Die Ducati ist da, also Ducati Cup. Mit Gas.
Ducati Wagen.
Ducati GP mit Gasteam.
Gaststatter.
Alter.
Naja, also gehören ja zu Audi.
Ja, na gut. Ist schon, da steht das der größte, einer der größten Konzerne dahinter. Bei den anderen, glaub, das sind alles nur
Einzelne. Wenn du so eine Panigale kaufst du die halt für 27.000. Die hat aber eigentlich einen Wert wie eine 17.000 Euro Bude. Aber man verkauft es immer noch mit diesem Hand-Build-Charakter. Aber eigentlich ist da Audi komplett mit drin und hat komplett einmal in Rimini da oder Bologna die Produktionsstraße umgebaut. Die würden wahrscheinlich alle nur von Robotern zusammengebaut. Am Ende fällt eine Panigale raus, die von Hand gestreichelt wird, bevor sie nochmal zum Händler in den Showroom kommt.
Und dann fliegt der Lenkkopf durch. Side Joke.
Ja. Naja.
Panigale kostet auch nicht 27.
Doch.
Schon richtig. Die V4R dann oder sowas.
Ja.
Ja, klar, die Top-Panigale.
Ja, die Top-Panigale kostet 80.000. Ja,
Straßenverfahren.
Die ist auch Straßen zugelassen.
Ja, die. Mann, du weißt doch, was ich meine.
Nee. Klugscheißer, Marc.
Wir machen so viel Geld mit so einer Scrambler oder sowas. Habt ihr gesehen, die haben jetzt eine Scrambler genommen, also diese kleineren V2 Luftgekühl und haben die auf so Rallye umgebaut. So richtig Rallye. Die sieht so lecker aus, hätte ich so Bock. Also die sieht aus wie so ein Teneré, aber noch geiler.
Ja, Ducati eigentlich mit in der Dakar, weil die haben doch auch so ein Tourenbike.
Ja, aber die Hypermotard ist aber eigentlich ein Straßen.
Ich glaube, Max meint eine andere
Karre. Nicht die Hypermotard,
Du denkst jetzt gerade so eine Reise
in der Ja, wie so ein Adventure oder eine GS ja, von der Form. Ja, aber
das, was die bei Dakar fahren, sind halt die XCs umgebaut auf Rallye. Also, da kann Ducati noch nicht so mithalten. Und wollen sie auch nicht, denke ich.
Aber Ducati fährt ja dann nächstes Jahr auch in der SSP 600 mit der Panigale V2.
Ja. Wo nimm die ganze Geld her, Alter? Nee,
wirklich.
Wir wissen, wie viel Novo da zahlt, ey. BB, Next Fahrer.
Brad Binder.
Big Balls Brad.
Eigentlich, gemessen dafür, dass er ein KTM fährt, haben wir da echt oft Ergebnisse im Mittelfeld. 5-5, 4-4. Ein Sieg, weil drauf angelegt. Nee, Siri, jetzt nicht. Max, du bist der Brad Binder-Fan. Ist es für dich eine schöne Saison gewesen? Enttäuschende? Hast du mehr erwartet?
Ja, also an sich die Ergebnisse sind eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So viel Top 10. Also nur drei Sachen, die nicht außer Top 10 sind, beziehungsweise hier mit einem Sturz.
Also immer in den Punkten.
Ja klar, immer in den Punkten und halt wie gesagt, deutlich Top 10 eigentlich immer, ne? Aber ich hätte mir gewünscht, dass er halt noch weiter vorne ist, dass er mehr Aufmerksamkeit irgendwie bekommt. Also man hat relativ wenig von ihm so mitbekommen.
Außer in Spielberg, da
ja, außer Spielberg.
All Eyes on
Binder. All Eyes on Binder, All Eyes on Big Balls Binder. Das Ding war halt einfach zu krank.
Das war ja so ein chaotisches Rennen, was viele Fahrer nach vorne gespürt hat, die man da normalerweise nicht sieht, wie ein Luca Marini.
Oder ein Rossi.
Oder ein Rossi.
Kurzzeitig auf dem Podium stand.
Wo man dann so sagt, ja, ich weiß nicht. Aber Brad Binder hat die braveste Entscheidung da getroffen und den wird auch keiner das absprechen. So, hätte ja jeder Fahrer machen können.
Ja.
Jeder, also er war ja auf Platz 6, 7 da irgendwo in dem Moment.
Er ist in der vordersten Gruppe mitgefahren. Die haben sich dann alle so zusammengeschoben irgendwie.
Ja, genau. Er war, glaube ich, Sechster gewesen und jeder von den fünf davor hätte auch da entscheiden können, weiter durchzufahren. Jeder hätte dieses Rennen auch genauso gewinnen können.
Mhm.
Da war Taktik, war auf einmal Formel 1 gewesen. Ja, der hat auch seinen Vertrag lange Zeit noch bei KTM. Guck mal nochmal, wie es jetzt hier im letzten Jahr punktetechnisch bei ihm aussah. Ich glaube, das war schon besser. Wo haben wir?
12, da. 87, 151.
151, damit wäre Platz 2 im letzten Jahr geworden. Also nicht verkehrt, nicht verkehrt.
Ja, wie gesagt, wenn man sich das Diagramm anguckt, es ist halt auch sehr oft Top 10. Ne? Also es ist schon, er ist kein schlechter Fahrer, er kriegt bloß irgendwie, das ist halt irgendwie so ein Bereich, wo du halt auch irgendwie wenig Aufmerksamkeit abbekommst.
Ja.
Das ist wie ein Tacker, dem würde ich auch so einschätzen, dass er so in dem Bereich immer rumschwirrt, ne? Aber irgendwie nicht mit.
So, natürlich müssen wir über eine Person sprechen, über die greatest of all time, wenn man so manchen indonesischen Fan fragt. Valentino Rossi, seine letzte MotoGP-Saison, war eine schwierige Saison bei Petronas. Der Teamchef von Petronas hat auch nochmal im Nachgang gesagt, dass es ein Fehler war, Rossi als Fahrer einzustellen. Er sagt auch so ein bisschen, dass Rossi sehr unter Corona gelitten hat, was er im letzten Jahr im Herbst hatte und seitdem irgendwie auch nicht mehr zur alten Form zurückkam.
Boah, war es doch auch nicht besser.
Ja.
Viel.
Ja.
Ja, er hat es halt nochmal versucht, ne? Also irgendwie ist natürlich schon geil, MotoGP zu fahren, auch nach so vielen Jahren. Bestimmt macht das immer noch Spaß. Aber es ist halt schwierig, wenn man allen anderen Leuten den Platz wegnimmt. Ne? Und daher ist es dann jetzt auch mal an der Zeit zu gehen. Ne?
Valentino Rossi war ein Fanservice nur noch. Valentino Rossi 2021 war ein reiner Fanservice.
Ja, ich auch. Also hat auch nicht wirklich mal nochmal Ausreißer gehabt, wo man sagen könnte, er kann es noch. Ne? Also zumindest diese Saison nicht. Ich glaube, letzte Saison war ja nochmal ein, zwei gute Sachen dabei. Aber diese Saison war das Beste in Platz 8. Und ansonsten ist der Schnitt irgendwo zwischen 10 und 15 oder sowas.
Ja.
Klar, man kann natürlich sagen, mit wie alt ist der jetzt?
42.
Dass er immer noch mithalten kann, weil MotoGP ist ja auch von den Zeiten her sehr knapp, ne? Also von Platz 1 bis Platz 20. Oder sagen wir mal Platz 15 oder so.
Ist wie von P1 zu P2 in der Formel 1.
Ja, genau. Und da kann Rossi halt schon noch mithalten. Aber es reicht halt nicht mehr für diese Legende für Platz 1 immer.
Er ist immer noch einer der weltbesten Motorradfahrer.
Auf jeden Fall.
Stand heute immer noch.
Ja. Daher, ja. Aber es ist Zeit zu gehen. Ja. Aber der wird auf jeden Fall noch lange, lange, lange mit Motorsport zu tun haben. Sowohl zwei als auch vier Räder, ja. Ne?
Ja.
Er will ja jetzt auch dann vier Räder ein bisschen intensiver selber fahren.
Ist schon, er hat schon getestet.
Ja? Will er, fährt er dieses Autocross oder wie heißt das?
Nee, Langstrecke hat er getestet. Der hat oder war das?
Da ist auch eine Zeit lang auch mal dieses, wo du so mit so einem, also so Rallye-mäßig, aber so auf einem Rundkurs, so einem kleinen.
Supercross für Auto.
Ja, genau. Mhm. Super Enduro. So für Auto irgendwie fast schon. Auch so mit Hindernissen und so, wo die ja nicht rüberfahren natürlich, aber so links, rechts schnell und so.
Ich würde sagen Supercross, wie in der Halle so ein Motocross halt, ne? Ja, 66 Punkte letztes Jahr, 44 dieses Jahr.
Kann man da nicht zwei 46s draus machen?
Weil Rossi ist neunfacher Weltmeister, ne?
Insgesamt ja, glaube ich.
Ja, insgesamt neunfach. Da wäre ja noch dieses, dass man die 10 hat, das Runde, aber das wird wohl
nicht. Ja, oder sein 200. Podium. Er hat 199
Podien, ne?
Mhm.
Schade.
Ja, und er hätte es ja,
hätte ich ihm noch gegönnt.
Er hätte es ja letztes Jahr fast geschafft Barcelona, wo er auf dem dritten war und sich dann aber weggemault hat. So einfach so aus dem Nichts, so flupp, weg.
Ja, oder ein Spielberg dieses Jahr, dieses Chaos-Regenrennen, da war er doch auch ganz kurz mal ganz weit vorne. Das war doch, guck mal, der 8. Platz da. Das war sogar dann das beste Ergebnis durch das Regenrennen.
Ja.
Also könnte man sogar sagen, dass er sogar schlechter war.
So, kommen wir zu meinem persönlichen Greatest of All Time. War ein schwieriges Jahr, wenn du Marquez-Fan bist. Und ich glaube, man voller Zuversicht schaut man jetzt nicht ins nächste Jahr. Da gab es den großen Unfall letztes Jahr. Im Prinzip ist er eine ganze Saison ausgefallen. Ich weiß es selber gar nicht mehr, ne?
Ja.
Eine ganze Saison ausgefallen. Verschiedene Komplikationen. Und auch dieses Jahr erst zum dritten Rennen gestartet. Irgendwie, man hat viel erwartet. Er konnte immer noch bestätigen, dass er der Greatest of Sachsenring ist.
Und in Sachsen. Und the greatest of linksrum Circuits.
Ja. Aber rechtsrum liefen mich auch einmal ganz gut, nämlich in Aragon. Da war das ja, ich fand, einer der spannenderen Rennen der Saison.
So geil, die letzten Pecco. Zwei, drei Runden.
Da stimmt was nicht.
Was?
Misano 2 ist der Erster geworden.
Der Erste?
Ja. Das war doch das, wo Fabio Weltmeister geworden ist und Honda das 1-2 hatte, wo Paul auch den Zweiten bekommen hat.
Misano 2, ja?
Ja.
So. Dann sieht das aber vielleicht noch besser aus. Also drei Rennen gewonnen dieses Jahr und noch ein Podium dazu. Und dazwischen irgendwie immer etwas schwierig. Eigentlich jedes Rennen muss.
Verletzungen halt auch, ne? Immer wieder aussetzen müssen und immer wieder, nee, geht doch noch nicht. Und nochmal verschieben.
Dann wieder ein schneller Sturz, dann das Problem mit dem Auge.
Ja,
jetzt hat er die nächste Verletzung am Auge. Jetzt hieß es schon. Das Auge verheilt wie erwartet. Also es wird wohl noch nicht nochmal operiert.
Hm. Boah. Aber so Sachen, die haben wir beim Arm auch gehört. Verheilt wie erwartet und genau alles zur super selben
Zeit.
Und dann wieder die Kraft wie früher und ja, nee, irgendwie nicht. Und
dann kommt halt Anfang Januar, Marc hat für 3 Sekunden die Sonne geschaut, das muss halt auch nochmal operiert werden. Er hat durch sein französisches Fenster geschaut, hat sich entschlossen, es nicht aufzumachen und seinen Arm zu schonen, aber hat in die Sonne geschaut.
Er hat es aufgemacht mit dem linken Arm, die Raststellung hat nicht gerastet, es ist runtergefallen, die Türklinke hat ihn ins Auge gepiekst.
Genau.
Ja, also, ob er bei Honda bleibt, ist ja hier nicht die Frage. Der Vertrag ist ja gefühlt
für immer.
Für immer. Bis 2024 einschließlich hat er den Vertrag. Kommt er nächstes Jahr zurück? Ich sag ja.
Also zurück in die, dass er wieder fährt oder dass er wieder gut wird?
Er wird wieder mitfahren? Wird er um die WM kämpfen?
Ich sag nein.
Ja, doch.
Ich sag ja.
Was heißt kämpfen? Also
ich glaube nicht, dass er es holt. Da sehe ich Pecco viel zu weit oben. Mhm. Aber dass er in Top 5 in den Standings wird nächstes Jahr, das glaube ich schon.
Gut, da sehe ich ihn auch auf jeden Fall. Aber wenn es darum geht, dass er mitfährt um die WM, dann denke ich mir, dass er auch ganz knapp auch Zweiter werden könnte oder so.
Vielleicht sogar Top 3 in der WM, ja.
Ich kann mir vorstellen, und also wenn Marquez dann wieder in Form ist, und ich wüsste jetzt nicht, wenn die Augen wirklich so verheilen, wie es soll, und das ist ja nicht das erste Mal, dass er diese Verletzung hat, wenn der Arm abgefrühstückt ist, was das ja zum Ende der Saison auch so schien, also er hat sich umgewöhnt, er hat sich angepasst und so, dann kann das sein, dass Marc Marquez wieder so spielend Rennen gewinnt, dass wir schon wieder sagen, was soll denn der Scheiß jetzt? Pecco, mach was. Fabio, mach was, weißt du? Und auf einmal sind wir wieder in 2019 und Marc Marquez zeigt nochmal, ja, deswegen bin ich der Greatest of all time.
Was ich ja richtig feiern würde, wenn wir nächstes Jahr, also die Jahre zuvor waren es ja immer Marc und Dovi, die sich immer in der letzten Runde gebettelt haben und du hast die krassesten Überholmanöver gesehen und alles einigermaßen fair und so. Dass wir nächstes Jahr das dann mit 3 Leuten sehen, also Fabio, Pecco und Marc, dass die zu dritt sich öfter mal betteln.
Ich schmeiß mal einen rein, über den haben wir heute noch gar nicht gesprochen.
Ich finde es schwierig wegen den Motorrädern, weil es 3 verschiedene Mopeds sind und dass alle 3 gut sind, ist schwierig, aber ich würde es trotzdem echt feiern.
Allein schon dieses Battle Marquez und Pecco, wenn man sich Aragorn angeguckt hat. Das war schon wieder geil anzugucken.
Ja.
Das war eigentlich so vom Angucken her eigentlich das geilste Rennen. Wie die sich gebettelt haben.
In Aragon?
Ja, Aragon.
Und Pecco ist saumäßig clever gefahren. Ja. Sau clever.
Ja, ja.
Also das war ja schon, da kannst du eine Doktorarbeit drüber schreiben und da kannst du die letzten 3 Runden analysieren, warum er was gemacht hat und es wird alles einen Grund gehabt haben.
Ja.
Ich glaube, alles, was Pecco gemacht hat, auch wenn du in der Einkurve weit gegangen ist oder so, es hatte alles einen Grund.
Ja.
Wohl überdacht. Richtig gefährlich. Manchmal habe ich das Gefühl, Fabio schafft sowas nicht. Sowas sehr, so ein sehr cleveres Fahren. Auch gar nicht so jemand zu zeigen, da, so fahre ich hier diese Rennstrecke ab, sondern ich fahre, auch wenn du willst, jede Runde anders, aber immer noch schnell.
Mhm.
Und wenn du denkst, ich gehe jetzt weit, nur damit ich den anders da reinsteche in die nächste Kurve, damit du nicht hier links vorbei siehst, weil ich weiß, du kannst nur in der Rechtskurve reinstechen, Marc. Mhm. Ich weiß, du kannst nur rechts bremsen, stark links.
Ja, also richtig dieses früher Bremsen halt auch, ne? Und absichtlich früher bremsen, weil man weiß, der kommt jetzt da und dann
schieß vorbei, lass ihn vorbei, der geht weit
und
zieh rum, du Ducati Power, mach das Ding gerade und lad durch.
So dieses vorausschauende Fahren und so, ja. Aber ich finde, Fabio hat auch nicht oft die Situation gehabt, dass er in den letzten 5 Runden nochmal richtig battlen musste.
Weil er gewonnen hat, dann war er eigentlich schon.
Ist er schon die letzten 10 Runden auf dem ersten Platz gewesen.
Das dann auch mit Abstand, ne?
Genau, und mit Abstand. Oder und hat dann immer direkt am Anfang schon sich vorgebettelt, wo es ja noch, wo man ja nicht über mehrere Runden so battelt sieht, sondern nur mal kurz, okay, der verbremst sich oder die 2 betteln sich, 2 streiten sich, ich freue mich als Dritter oder so. Aber also so richtige Battles?
Auch wie Fabio, wenn er im Mittelfeld gestartet ist, nach vorne gekommen ist, war eher so ein, jetzt performt mein Bike wesentlich besser als der Rest und ich habe ein einfaches Spiel, hier vorbeizufahren.
Ja, er muss nicht kämpfen. So.
Also ich fahre 2 Sekunden auf in 3 Runden und dann fahre ich 1 Sekunde weg. Während Pecco gefühlt, wenn er im Mittelfeld gestartet ist und manchmal auch wirklich weit hinten, Tatsache ja auch, manchmal von der 14 gestartet und aufs Podium gefahren, der musste kämpfen. Also er musste angreifen.
Ja, aber wissen wir nicht.
Marc Marquez 142 Punkte dieses Jahr trotzdem gesammelt. Trotz, weiß ich, wie viele Rennen, die er nicht fahren konnte, wie oft er gestürzt ist, ne?
Mhm. Ja.
Schön. So, und langsam dünnt sich auch das Feld aus. Langsam haben wir sie alle. Und,
Taka fehlt noch, Ika fehlt noch.
Den fand ich auch hier richtig Woche interessant. Martin
fehlt noch. Der fehlt auch noch.
Der fehlt auch noch. Enea Bastianini.
Richtig stark.
Richtig stark.
Als Rookie, richtig.
Auf altem Material.
Ja.
2019er Ducati. Das dieses, wo Dovi sagte, die kann kein, die kommt um die Kurve nicht rum. Hat ihn nicht interessiert, den La Bestia. Seine Performance wird irgendwie gebissen.
Was habt ihr gerade? Das war einfach, das war so ein Sprachfehler gerade, der war so geil, so richtig so spastisch irgendwie.
Was habe ich gesagt?
Also, und hast dann angefangen zu reden, so richtig mit Druck. Ich habe mir auch so überlegt, hast du das jetzt auch gehört, so wie ich gerade?
Passiert.
Seine Performance sieht natürlich ein bisschen schlechter aus durch einen Jorge Martin, aber eigentlich ohne einen Jorge Martin wären da alle wirklich amazed. Ich bin's eigentlich. Zwei Podien in Misano eingefahren, beides Male von Platz 14 gestartet mit den alten Haufen. Ja, ich glaube, da passiert nächstes Jahr noch einiges.
Oh ja, wenn er auf aktuellem Material sitzt.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Ja. Läuft bei ihm. Das ist halt so richtig so eine Rookie-Saison, ne? Du siehst so die ersten Rennen, also okay, schon das erste Rennen auf Platz 10 ist eigentlich nicht standardmäßig Rookie, aber auf jeden Fall am Anfang ein bisschen gestruggelt und so, hier mal nicht ins Ziel gefahren und zum Ende hin wurde es dann immer besser.
Mal hier mal Sarko ins Heck gefahren, der Startaufstellung.
Ja, stimmt, Alter, Mugello.
Ah, geil.
Oh, das war ein Ding, ey.
Hab ich letztens nochmal gesehen irgendwo.
Ja, das hatten die wie hochgeladen.
Ja.
Aber andererseits auch, wie er Fabio nochmal abgefrühstückt hat im Misano. So.
Ja, Fabio war ja da
eingedacht. Du wärst jetzt zwar hier heute Weltmeister. Oh, ich hole mir den. Wenn ich dich abräume und deine WM, ist natürlich doof, aber stech jetzt hier nochmal rein. Ich bin Italiener, ich habe hier was zu holen.
Ja.
Ja. Den sehe ich auch so ein bisschen vielleicht zum Pramac-Team gehen, wenn das Pramac-Team das tendenziell stärkere Ducati-Team wird und vielleicht irgendwann mal ein Werksfahrer werden. Dann müssen wir nicht gucken, wie viele Punkte der letztes Jahr gemacht hat. Ups. Ja, doch. Das war accidentally doch richtig geklickt. Den habe ich hier mit reingenommen. Andrea Dovizioso. Der kam erst, kam er dazu? In
Misano.
Da?
Kota?
Ja, Misano.
Misano. Der kam im ersten Rennen Misano dazu, ist auch im nächsten Jahr mit dabei, deswegen habe ich mal mit reingenommen. Fuhr letztes Jahr Ducati, ne? Ja, genau, fuhr Ducati, war auch immer der Anwärter für die WM, wenn es noch gegen Marquez ging und fährt jetzt nach seinem Sabbatical. Er hat ja mal gesagt, er hat Urlaub genommen. Er ist nie zurückgetreten. Ich glaube, da hat auch so ein bisschen Glück reingespielt, dass er jetzt doch wieder fährt.
Ja, glaube ich auch. War nicht so geplant. Kann keiner erzählen, dass das geplant war.
Glaube ich, dumm, in dem Alter eine Pause zu machen.
Ja, ja.
In jedem Alter dumm. Also, haut dich. Aber, ja, ich würde sagen, die Ergebnisse sind auch wirklich solide. Also, mit 21 klar im ersten Rennen, aber 13, 13, 14, 12.
Und das hätte dann auch auf dem 19er Bike, ne?
Ja. Auf einem älteren Bike, im selben Team wie Valentino Rossi und besser als Valentino Rossi und irgendwie auch so ein bisschen, er ja auch einer der älteren Fahrer mit 35, muss man so zu sagen. Aber er fährt nächstes Jahr nochmal eine Saison. Kann sein, dass der auch so, ja, ich sag mal, auf so ein Tacker-Niveau landet oder so.
Ja, hattest du das gesehen, wo Jack Miller nach der Saison halt noch in der Australian Superbike mitgefahren ist?
Ja.
Der Typ, der da Weltmeister geworden ist, Alter, wie alt er ist?
Nee.
Du mal, also ich weiß nicht, wie der heißt, aber Mitte 40 aus, Alter.
Ach so, ja, ja.
Und hat die
ASBK gewonnen. ASBK, ja.
Der, also, dass der da noch mitfährt halt und einfach noch den Titel holt, so.
Wie ist wie das Feld da so? Das ist so ein bisschen wie unsere IDM ist dann auch so, man weiß nicht, wie stark da eigentlich wirklich das effektive Fahrerfeld ist, wenn Stefan Bradl dann jetzt nochmal in der IDM mitfahren würde.
Mhm.
Ob der zum Training da mitfährt, weißt du so. Also, wen reg jetzt hier auch? Guck mal aufs Handy und vergesse 3 Sekunden später wieder. Ach, hier, er, ja. Mhm. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Fabio Quartararo und seine Diagramm sieht natürlich auch so aus wie der eines Weltmeisters.
Moving up in there.
Also, ja, von.
Im Schnitt Dritter bis Vierter, ne? Wollen wir machen.
Ähnlich wie mir, nur besser.
Ja.
Und öfter. Ja.
5 Siege. 1, 2, 3, 4, 5, 10 Podien und weiß nicht wie viele Pole Positions.
Nicht so viele.
Die meisten auf jeden Fall. Er hat ja den BMW geholt, ja, ne? Also er hat eigentlich alles abgeräumt.
Seid ihr der Meinung, dass er nächstes Jahr nochmal so ein einfaches Spiel hat? Relatives einfaches Spiel?
Definitiv nicht.
Also mit Pecco, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, da erwarten wir richtig viel nächstes Jahr.
Ja.
Mit der Ducati, die jetzt mittlerweile alles kann und noch besser wird vielleicht nächstes Jahr.
Mhm. Weil es war ja auch oft so, wenn er jetzt hier auf dem Podium steht, eine 3, eine 3, eine 3, eine 2. Es war ja nicht grundlegend Pecco vor ihm gewesen. Manchmal war Jack Miller und so weiter oder Jorge Martin auch oder Marc Marquez. Aber zum Rennende war potenziell ein Pecco vor ihm eigentlich. Ne?
Mm, ja, wenn er nicht gewonnen hat, ne?
Ja, genau.
Ja. Nee, also das spricht ja alles dafür, dass es nächstes Jahr nicht so einfach wird mit der Yamaha, die vielleicht nicht so gut entwickelt wird. Mit anderen Leuten, die wieder gut werden, Marc, der wieder gut wird, Kati, die noch besser wird.
Ich glaube, er hat sein Momentum auch gut ausgenutzt, was er da hatte, so aus vielerlei Gründen.
Ja.
Aber es wird so ein bisschen wie die Saison von Joe Mir sein, wo man dann sagt im nächsten Jahr, weiß ich nicht, wird schon wirklich schwierig. Und ich glaube, so wird es auch wirklich schwierig für Fabio.
Ja, ich glaube, er wird nächstes Jahr auf jeden Fall mal ein bisschen kämpfen müssen, ne? Ein bisschen, vielleicht sehen wir dann mal, ob er fahren kann, also ob er battlen kann oder nicht.
Wir können ja mal gucken, wie viele Punkte er im Vergleich inzwischen gemacht hat. Also das ist auch ein richtiger Unterschied, ne? Wir reden hier von
108.
Ja, also 127 im letzten Jahr, 278 in diesem Jahr.
Schon Huberts.
Ja.
Sogar 150 Punkte mehr.
Ich weiß nicht, Fabio ist ja auch jemand, der so ganz viel auch mit sich selber so psychisch am Arbeiten ist und so, ne? Was das für ihn jetzt auswirkt, dass er Weltmeister ist, amtierender Weltmeister, ob das wirkt, es, also löst das Druck aus für ihn, dass er sagt, er muss jetzt wieder Weltmeister werden, weil er ist jetzt in Topform? Oder ist es eher so, dass er dann sagt, es gibt Selbstbewusstsein, ich bin der Weltmeister, ihr könnt mich alle mal und bleibt cool? So, oder?
Vielleicht hat er das Gefühl, er bringt alles, was er kann. Du hast diese Yamaha, ist das falsche Motorrad hier. Kein Weltmeister-Motorrad.
Ich schätze ihn schon so ein, dass er da eher so psychisch instabil ist, sag ich mal so, und ihm das schon Druck in den Arsch gibt, dass er Weltmeister ist.
Ja. Schätze ich ihn auch ein. Er ist ja auch niemand, der sich besser stellt als andere oder so. Ja. Er ist ja immer total realistisch und sagt eher, ja, so, anderen waren besser oder so. Oder jubelt nicht so, also jubelt auf jeden Fall.
Ja, ja.
Aber stellt sich halt nicht besser da als alle anderen. Und deswegen, mal sehen.
Aber man hat Fabio in der Vergangenheit schon gestresst wahrgenommen.
Ja.
Auch dieses Jahr habt ihr Pecco schon mal irgendwann gestresst wahrgenommen. Und für den, der hatte auch schon richtig Pech. Der hatte Motoren, die geplatzt sind und der hat Lakenführung und so.
Ja.
Ich glaube, der hat bis dieses Jahr noch nicht mal ein Rennen gewonnen gehabt, Pecco, ne?
Nee, Aragon war sein erstes Rennen.
Ja.
Pecco wirkt so richtig wie einer, der irgendwie noch so ein paar andere Jobs hat und so noch eine eigene Firma hat oder so. Und
nebenbei nur
ein
Motorrad
fährt. So ein bisschen ein Motorrad und für ihn ist es gar nicht so dramatisch alles.
Der
hat so ein
bisschen Surfer-Attitude. Der sieht ja auch so ein bisschen aus wie Manu Lettenbichler, weißt du, so von Typ her. Mhm. Und so schätze ich die ein, dass sie beide so let loose, komm hier.
Go free,
let loose, Surfer-Mentalität.
Der hat doch sogar go free hinten.
Ja, deswegen. Genau.
Ach so, okay.
Das ist sein Motto. Und das Umfeld, also wie Pecco sich in dieser Ducati-Garage wohlfühlt, dieses sehr familiäre Verhältnis. Italiener, Italiener, Italiener. Und Fabio in diesem Yamaha-Team, wo du Gefühl hast, na, die tun auch nichts dafür, dass wir, also da denken, die haben den guten Fahrer und das reicht und die stellen mir ein Motorrad hin. Währenddessen man bei Ducati immer den Fortschritt, man guckt immer, dass das Motorrad immer besser wird, egal wie gut die Ergebnisse sind, dass da nie ein Stillstand drin ist, dass immer vorangeht, viel nicht engagierter, viel ehrgeiziger in jeglicher Hinsicht ist man bei Ducati.
Ja, das stimmt.
Große Vision.
Gerade die Italiener halt, ne, die italienische Mentalität ist da auch irgendwie am Start, ne, das merkt man dann schon. So dieses extrovertierte und laute und euphorische auch, ne, ist da am Start. Die Japaner sind ja eher so in sich gekehrt und eher
zurückhaltend,
ja.
Politisch korrekt.
Ja, auch genau. Gar nicht. Das ist ja auch das Thema. Bei Yamaha, was ist da mit den Testen überhaupt los? Warum haben die keinen Testfahrer? Also sie haben schon einen Testfahrer, einen Karl Crutchlow, der dann irgendwie dreimal im Jahr auf diesem Motorrad sitzt, aber auf denselben Motorrad. Dann hat man Jorge Lorenzo gehabt, der auch einfach gar nicht mehr in Form war, aber auch zu selten auf dem Motorrad da ist. Dann hat man japanische Testfahrer, die fahren irgendwie in Japan ihren Scheiß ab, aber kommunizieren nicht mit Europa. Also eine ganz komische Konstruktion, wenn das man halt Michele Pirro hat.
Mhm.
Ein Italiener zu Hause, direkt am Start, der auch schnell ist, der so ein Motorrad auch schnell bewegen kann, der ähnlich wie ein Stefan Bradl Qualitäten hat, der, wenn er mitfährt, ja auch nicht auffällt dadurch, dass er schlecht fährt, sondern eher im Gegenteil.
Ja.
Also,
und der ja auch in seiner, also in irgendeiner Klasse fährt er doch noch mit, wo er auch halt Rennen gewinnt, ne?
Ja, der wird jedes Jahr in der italienischen Superbike-Meisterschaft Weltmeister.
Wo ist denn eigentlich der Testfahrer von Suzuki?
Silvan Giuntonio.
Noch nie gehört.
Der fährt Langstrecke und ist auch Weltmeister dieses Jahr geworden. Ist auch ein guter Fahrer. Und bei Ducati sieht man auch mal, oh, dann testet Pramac mal hier ein paar Teile, dann fährt der. Die haben auch das, glaube ich, gut im Griff, alle Daten zu sammeln und die gut zu ordnen. Ne? Also auch einfach wirklich eine gute Perspektive drauf haben. Bei Honda testet man auch viel. Da fahren die drei Chassis an in drei Tagen und jeder Fahrer. Aber irgendwie mit diesen ganzen Daten kann man gar nicht umgehen. Man kann sie gar nicht in Relation setzen oder so. Und ich glaube, Ducati kriegt das ganz gut hin, dass sie weiß, wenn Jorge oder ein Joan mit den Flügeln fährt und das Input gibt, weiß man das zu bewerten und kann es einschätzen, wie das wahrscheinlich einen Unterschied macht für einen Jack oder einen Fabio. Pecco. Ja, jetzt kommen wir hier komplett durcheinander. Aber ihr versteht, was ich meine.
Ja. Ducati hat ja auch richtig viele Daten halt, ne, zur Auswertung, wie du schon sagst, mit jetzt mittlerweile 8 Fahrern dann nächstes Jahr.
Ja.
Yamaha hat nur noch 2 und diese Saison ja auch schon.
Nee.
Ja, vier. Entschuldigung. Ja, Petronas habe ich gerade ganz vergessen.
Die dann aber auch nicht mal auf demselben Stand fahren, sondern irgendwie
ja, richtig.
Alte Bikes fahren.
Ja. Klar, Honda hat auch nur 4 Fahrer, aber die testen halt auch irgendwie viel mehr. Und die haben Stefan Bradl.
Ja. Ja, aber die haben nicht irgendwie irgendwelche japanischen Fahrer, die da irgendwo in Japan ihr Ding machen, sondern da wird halt gesagt, ja, da findet hier alles in Europa statt.
Mhm.
Quasi.
Ja.
Ich habe den nächsten Fahrer gezogen, das wäre Pecco Bagnaia. Haben wir ja im Prinzip im gleichen Zuge ja drüber gesprochen, aber auch hier sieht man, die Trendkurve geht stark von der 5 auf die 3, darüber hinweg hin zu 2. Also die zweite Saisonhälfte war definitiv die von Pecco. Warum war dann in Silverstone die 14 nur möglich?
So, wollen wir jetzt mal das Rennen angucken?
Mich nicht dran erinnern, ne.
Hm.
Auch die 11 da in Spielberg 1, waren der da so schlecht?
Reifenwahl verkackt. Falschen Reifen ausgewählt.
Hm.
Das ist noch.
Ja, sein Spielberg ist ja eigentlich.
Ja, das war das, wo ein anderer Ducati-Fahrer gewonnen hat.
Hm.
Auch Martin hat gewonnen im selben.
Ja, und Pole geholt. Und darauf das Wochenende auch Pole geholt. Und dann zweiter, ne.
Er hat richtig aufgeholt, ne? Wenn man mal so guckt am Anfang. Dritter, Sechster, gut, Zweiter, Vierter auch nicht schlecht, aber dann 7, 5, 6, 11, 14 und dann auf einmal 1, 1, 3, 1, 1. Also, ja. Der war richtig stark am Ende.
Pass auf, ich glaube, um das Ganze mal zu untermauern, wir gucken jetzt gerade auf diese Saison. Nur, wir sehen nur halt diese Rennen. Wir gucken mal wirklich letztes Jahr, dieses Jahr.
Der Unterschied.
Wie weit da unten, oder?
Ja, 63, war.
Ja.
Hier.
Alter.
Wie viele Punkte, Olli, letztes Jahr?
Alter. Letztes Jahr hat er 47 Punkte gemacht und dieses Jahr 252.
Alte Scheiße.
Ja, letztes Jahr so, also schlecht.
Viel Pech gehabt.
Ja, viel Pech.
So in Erinnerung.
Ja, ja, doch. Einmal in Jerez, wo er auf dem zweiten war oder sowas, und dann der Motor geplatzt ist.
Mhm.
Das weiß ich noch.
Heftig. Ja, da hat Pecco auf jeden Fall richtig eingeholt. Aber es ist ja auch die Frage dann, war das jetzt nur eine Saison, wo er so gut war? Nee, ne? Würde man nicht denken. Könnten, weiß, mal sehen, wie er nächstes Jahr ist.
Für das Wundern.
Aber ja, ich glaube auch. Der zeigt zu viel, dass es keine Überraschung war dieses Jahr, sondern dass es einfach können.
Ja, dass er da hingehört. Ja. So, also kein Zweifel, glaube ich, ob er bei Ducati bleibt, ne? Also,
ja, ja.
Die werden komplett bescheuert und da wird, glaube ich, auch jeder Geld mobilisiert. Ich meine, verkostet jetzt schon sowieso der ganze Bums, dann kann man auch nochmal Pecco ein bisschen geil draufpacken. Gib denen 1 Million mehr. Der bleibt ja auch in Italien. Ist ja nicht so, dass er dann gleich nach Andorra mit dem Geld geht, damit er ins Steuerparadies geht. So, ich habe hier aufgerufen nochmal Alex Marquez. Schwierig, ganz schwierig, finde ich.
Auch echt nichts zu sagen irgendwie, ne? Also Alex Marquez, so ein Fahrer, da weiß man einfach, das ist halt alles möglich, ne? Irgendwie ist er gut, irgendwie nicht. Irgendwie mal konstant, mal so gar nicht.
Aber oft im Kies auf jeden Fall.
Ja, oft im Kies, das stimmt. Daran ist er konstant.
Ich sehe den richtigen Gefahr. Also wenn das nicht langsam vorangeht, also entweder Konstanz, ne, also hier um die P8, da sollte er schon landen. Sag mal, wenn er da nicht landet, in der Trennkurve quasi, dann sehe ich den vertraglich sehr gefährdet.
Ja.
Und beziehungsweise ich sehe ihn da schon in der WSBK.
Ist halt so, als LCR-Satellitenteamfahrer muss er jetzt nicht gewinnen.
Nee.
Ne? Aber man will natürlich trotzdem schon einige Punkte sammeln.
Und man will auch nicht Geld ausgeben. Zeigen, ne? Das kostet ja auch einfach Geld für so ein Privatteam, wenn das Ding ständig im Kies liegt.
Ja.
Du bist darauf angewiesen, dass dein Fahrer das Rennen beendet, weil er halt viel zu sehen ist, egal auf welchem Platz viel diese Sponsoren durch die Gegend fahren lässt, quasi als Werbetafel. Und andererseits kostet es Geld, wenn es nicht fährt und irgendwo im Kies sich überschlägt.
Mhm.
Personell, keine Frage, ist ja auch ein sehr guter Mensch.
Ja. Wir haben ja immer gesagt, der wird noch besser, der wird noch besser, der braucht nur eine Weile, der muss das Bike studieren, der muss klarkommen damit. Aber zwei Saisons sollten dafür eigentlich reichen, ne? Gerade in der MotoGP ist man dann auch schnell wieder raus.
Ja.
Und ja.
Stehen 74 Punkte im letzten Jahr zu 70 Punkten in diesem Jahr.
Letztes Jahr war er Werksfahrer.
Ja.
Stimmt.
Und hat ein Podium in Aragon eingefahren.
Ja.
Und in Le Mans ein starkes Ergebnis gemacht im Regen, glaube ich, noch.
Mhm.
Ja, schade.
Und da nach diesen beiden Rennen dachten wir uns ja nächstes Jahr, ja, das könnte schon was werden.
Ja.
Ja,
nee. Wenn die Trennkurve auf P8 wäre, würde auch keiner was sagen von uns. Und der könnte Dio liegen, das ist komplett realistisch. Und wenn, ich call's, also ich sag nicht, dass er 2023 noch in der MotoGP fährt, ich sehe den auch irgendwie doch sehr in der WSBK, warum auch immer.
Der auch so lang ist irgendwie, ne?
Ja, so lange Schlacks.
So ein Max.
Vielleicht ein Ika, ein Zachi wäre, die beide jetzt in die WSBK gegangen sind, gehen danach irgendwo wieder nach den ein Jahr woanders hin und dann ist wieder ein Platz frei bei einer Honda. Vielleicht macht man Honda-Kundenteam auf in der WSBK.
Geht sowas, ja?
Klar.
Stimmt, Ducati hat ja auch mit diesem, wer ist das da, dieses, ach.
Brani.
Ja, dieses blaue Team, ne?
Ja, auch. Genau, die haben ja drei Teams quasi. Ja. Alex Marquez.
Reck mich gerade, lass mich.
So, hier auch interessant. Könnte nächstes Jahr eine richtige Überraschung werden, definitiv. Jorge Martin, das sieht jetzt ganz wild hier in dem Diagramm aus.
Das sieht wirklich wild aus.
Ja, was ist denn da los?
Also, da waren vier Rennen verletzungsbedingt. Hat angefangen dieses Jahr, also seine Rookie-Saison, mit einem Platz 15. Okay, ja. Und dann gleich ein Podium.
Nee.
Doch. Was kommt dir komisch vor?
Erste Rennen.
Platz 15?
Mhm.
Ziemlich sicher.
Hatte er nicht da Pole Position geholt? Und war dann,
im zweiten Rennen in Katar vielleicht.
Mhm.
Wir gucken. Jorge Martin, Platz 15. Im ersten Rennen.
Mhm.
Er zeigt sie gar nicht an.
Aber hatte er da nicht diesen Monsterstart hingelegt?
Das war das zweite Rennen.
Nee, im zweiten Rennen war das Oliveira.
Ja, es kann ja sein, dass irgendwas. Wir müssten uns jetzt mal angucken. Aber es ist halt wirklich ein Platz 15. Das steht ja so drinne.
Ja.
Dann das Podium damals mit Juan Zarco auf der 2. Portimao, dieser schreckliche Sturz. 4 Rennen gefehlt quasi. Also, oder Portimao heißt Le Mans. Und dann wieder im Mugello Platz 14 und 12. Okay. Aber dann in Spielberg, als wir live vor Ort waren, der erste Sieg.
Mhm.
Stark gestartet von der Pole, durchgehalten. Dann Wochenende darauf wieder ein Podium. 9, 5, 7. Er wurde auch einmal abgeräumt, auf Platz 4 liegend in, ich glaube, Misano war das von Marquez damals.
Silverstone war das.
Silverstone von Marquez.
Mhm.
Aber er ist immerhin Rookie of the Year geworden.
Aber mit so wenig Ergebnissen, war. Es sind so viele Lücken dazwischen.
Ja.
Also er ist nie mehr als 2 Rennen hintereinander gefahren.
Beendet.
Meine ich ja, genau. Nie mehr als 2 Rennen hat er hintereinander beendet.
Aber trotzdem 111 Punkte.
Ja. In den Rennen, in denen er es beendet hat, war er gut.
Ja.
Und
er ist nur 10 Rennen gefahren von, wie viel sind das? 2, 4, 6,
21, 8? Oder?
Ja, irgendwie so 20.
Von A bis S.
Danke.
Toll.
Man mutmaßt, dass Jack Miller in Gefahr steht, mit Jorge Martin die Bikes zu wechseln. Dass Jorge Martin Werksfahrer wird bei Ducati und Jack Miller wieder bei Pramac fährt.
Hm. Ja, ich finde, beide hätten es verdient. Der eine hat schon vieles gezeigt und bei dem anderen könnte man denken und vermuten, dass er viel zeigen würde. Das ist ja immer die Frage, macht man damit einen Fehler? oder nicht.
Man entscheidet es auf jeden Fall nach ein paar Rennen. Es ist ja nicht, dass man am Anfang der Saison.
Genau, und deswegen wird sich das dann, das werden dann Bewerbungsgespräche, Bewerbungsrennen für die beiden.
Aber ich bin irgendwo fasziniert auch davon, wie gut er zurechtkommt mit diesem Motorrad. Auch wie geil das auch aussieht, wenn er fährt, wie viel Schräglage er hat.
Ja, sein Riding-Style ist ziemlich geil.
Übrigens hatte der auch einen Vertrag gehabt mit KTM für 2021 gehabt.
Hm.
In der Moto 2.
Ach so, in der Moto 2.
Ja.
Da hat er ja bessere Wahl getroffen mit
MotoGP. Aber durch Corona und sowas gab es so eine Konstellation, dass sein Anwalt ihn da rausboxen konnte. Und so kam er zu Pramac.
Okay.
Ja, sonst wäre der irgendwo in Moto 2 verserrt. Oder Weltmeister geworden, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall könnte der, weil der...
Ohne Verletzungen und mit weniger Bike wegschmeißen, ist da deutlich was am Start nächste Saison.
Ja. Apropos Bike wegschmeißen.
Iker der Corona.
Ja.
Also er ist öfter ins Ziel gefahren als Roche Martin.
Er ist öfter angetreten. Und auch öfter
angekommen. Aber auch öfter angetreten, ja, das stimmt.
Aber führt auf jeden Fall die Sturzstatistik stark an. Also ich hatte nochmal nachgeguckt, wie viele Stürze das waren.
Zählt ja auch Training und Qualifying dazu, ne?
Ja.
Das ist ja die, das, was wir jetzt hier sehen, sind ja nur die Rennenabschlüsse.
Warte, ich kann es euch gleich nochmal sagen. Top Crashes, Iker Ligona 26 und Marc Marquez mit 22.
26 Crashes?
Ja. Ja, manchmal waren es einfach irgendwelche Rutscher im Nassen oder so und dann wieder aufgestiegen. Aber
mit Training und Qualifying alles drum und dran.
Ja.
Alter, war der teuer.
Und für ein Privatteam, ne?
Ja, fürs Team war er teuer, ja.
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 Ja, da gehen so einige Millionen auf jeden Fall im Kiesbett gelandet.
Einiges an Carbon.
Ja, an Carbon.
Naja, er geht in die WSBK. Mal gucken, wie er sich da schlägt. Ich fand.
Ich hoffe, der reißt alles ab. Also, ich glaube nicht, dass er komplett Weltmeister wird jetzt direkt und so, aber dass er Podium mitfährt.
Top 10.
Top 10. Würde ja dieses.
WSBK kann nächstes Jahr auch wieder spannender sein als MotoGP mit einem.
Gehe ich von aus.
Ja, gehe ich nicht von aus, aber wäre gut möglich.
So, Jungs, wer fehlt noch?
Jackie Boy.
Jackie Boy und Tucker fehlt auch noch,
glaube ich. Ja. Trendkurve von 5 angefangen auf 3.
Ja.
Eigentlich auch Jack seine stärkste Saison.
Ja.
Ja, ich glaube schon.
Wir haben ja alle eigentlich damit gerechnet am Anfang, dass er das Ding halt holt, ne?
Mhm.
Ja, stimmt.
Er sah auch erstmal nicht so aus und dann auf einmal Rest der erste Sieg und Le Mans der erste Sieg. Uff.
Also es ist schon ein Werksfahrer, ne?
Ja.
Wenn man das mal so anguckt, das ist schon die Spitze von Ducati zusammen mit Pecco. Man auf jeden Fall so sagen. Also der gehört dahin. Nicht wie andere Werksfahrer, wo man sich denkt, okay, was suchen die da?
Hm.
Da Jack Miller hat sich da auf jeden Fall hochgekämpft in seinem Leben.
Hochgelutscht. Nein, so. Der nicht.
Das war gerade so, der Satzaufbau war gerade so, dass es da einfach so reingepasst hätte. Der hat sich da auf jeden Fall hochgelutscht.
Ich wollte es einfach mal reinwerfen.
Da wollte ich einfach mal so
reindroppen.
Ja, vertraglich. Wie gesagt, könnte mit Jorge Martin. Also ich glaube, wenn er natürlich wieder Podien einfährt, dann muss halt Jorge Martin. Eigentlich ist nur die Frage, wer ist besser?
Ja, das Miller meine ich ja.
Oder Jorge Martin. Und ich glaube, es wird nicht basierend darauf sein, wenn Jack Miller besser ist und Jorge Martin trotzdem eine starke, ich sag mal, Miller fährt so Platz 3, 4 ein und Jorge Martin 6, 5, so ein Mittel. Dann ist es eine starke Tendenz nach vorne. Aber ich glaube, man würde darüber hinaus nicht entscheiden, zu sagen, okay, dann würde man sagen, dass er im nächsten Jahr stärker ist als Jack Miller, sondern also nicht auf Vermutungen oder Hoffnung wird man den Vertrag aufbauen. Man wird es durchaus auf Ergebnissen basierend machen.
Ja. Und Pramac ist ja auch ziemlich nah am Werkstieb dran von der Unterstützung und so.
Von der Leistung her.
Vom Motorrad und allem. Wäre es jetzt auch für Jack Miller jetzt keine Katastrophe, zu Pramac zurückzugehen?
Ah ja.
Ah ja, Entschuldigung. Ach Gott. Ich wollte hier gerade den letzten Fahrer hier nochmal reinwerfen.
Bis jetzt hat alles perfekt geklappt.
Dennis Mengele.
Beim letzten Fahrer ist die Excel explodiert.
Taka Nakagami. Im Mittel 7 gestartet, zwischen 7 und 8 und dann zum Ende eher 10.
Ja, so 10, 11.
Warte, ich will mal gucken, wie war es wirklich Jacks stärkste Saison, bevor wir über Taka sprechen?
Ja.
Hat er irgendwer nicht eingetragen, wie viele Punkte Jack letztes Jahr gemacht hat? Naja, ja. Dieses Jahr 111. Ich weiß nicht, wie viel letztes Jahr. Das könnt ihr nachgucken. Taka. Komm, wo ich hier gerade bin, dann können wir gucken bei Taka. Taka hat im letzten Jahr 116 Punkte eingefahren, dieses Jahr 76, also schlechter geworden, definitiv.
Was? Vom Gefühl her hatte ich das andersrum in Erinnerung, so dass Tucker eigentlich immer solider wird und nicht so.
Der Junge soll mal endlich Podium
fahren. Der macht so sein eigenes Ding, ne, mit seinen japanischen Sponsoren. Ja.
Ich glaube, Tucker, seine Konkurrenz, weil er durch dieses Geld aus Japan so unterstützt wird, fährt er so ein bisschen in seiner eigenen Welt.
Ja.
Aber Ai Ogura in der Moto 2 eine starke Rookie-Saison gezeigt hat, würde ich auch sagen, dass der tendenziell besser wird nächstes Jahr. Vielleicht um die WM kämpft Ai Ogura und der wird ja auch gesponsert von Idemitsu, auch japanischer Fahrer. Und dann ist es wohl Zeit für einen Generationswechsel eventuell.
Ja, Tucker ist auch nicht mehr der Jüngste.
Ja.
Auch wenn er aussieht wie frische 18, Alter.
Wie alt ist denn der?
28 oder so?
Ja, mindestens, ja.
Ja, das sieht man eben nicht an. Das sieht man eigentlich kein, so Asiaten haben ja, sehen ja generell immer übelst jung aus, weil die immer so richtig gute Haut haben und so.
Außer Tucker.
Na, es geht.
Der hat nicht so gute Haut.
Nee, der hat wirklich unreine Haut, Tatsache.
Aber trotzdem sieht er jung aus.
Taka Nakagami East, 29 Jahre alt, beziehungsweise wenn die nächste Saison losgeht, ist er schon 30.
Ja, mein Stand war auch von letzter Saison, also von der Winterpause. Da hatte ich das mal gegoogelt.
Gut, dann haben wir alle Fahrer durch, wa?
Ai Ogura ist übrigens 21 nächstes Jahr. Dann haben wir alle Fahrer durch. Bleibt ja nur noch, nochmal rückblickend zu schauen, was wir geglaubt haben, wer dieses Jahr Weltmeister wird und wie falsch wir lagen. Soll ich anfangen mit meiner Prognose?
Ja, mach.
Warte mal, kannst du irgendwie auf der MotoGP-Seite die Tabelle aufzählen von den Standings? Dass wir quasi von oben bis unten die Liste haben? Das ist besser zu veranschaulichen. Ja.
Soll ich von Platz 5 anfangen auf die 1 oder? Ja, ne?
Ja.
Okay, also ich habe getippt, dass Fabio Quartararo 5. Platz belegt in der WM Standings.
Huch.
Wir wissen heute, er ist Weltmeister geworden. Aber wir haben auch gesehen, er hat eine Menge Punkte geholt im Vergleich zum Vorjahr. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, irgendwie, dass er dieses Jahr wieder so stark sein wird. Ich weiß nicht warum. Es macht Sinn, irgendwie, wenn man sich jetzt nochmal das letzte Jahr anguckt, zu diesem Jahr.
Naja, er war letztes Jahr natürlich noch auf jeden Fall, hatte so Rookie.
Mental so war er noch instabiler, so ne?
Er war instabil, er hat irgendwie noch Fehler gezeigt und hatte mal gute Ergebnisse, mal nicht so gute. Er war halt nicht so konstant.
Ich habe getippt, dass Marc Marquez Platz 4 belegt. Er ist Platz 7 geworden. Finde ich nicht unrealistisch. Hätte er vielleicht die ersten zwei Rennen schon mitfahren können und dann die letzten zwei auch nicht verpasst. Also er fehlt mir irgendwie 4 Rennen. Ich bin irgendwie auch ausgegangen, er wird eine ganze Saison mitfahren. Und da hätte ich dann Platz 4 schon realistisch gefunden.
Ja, das hätte gepasst.
Platz 3, Joan Mir. Und da liege ich sogar richtig. Platz 2 habe ich, warum auch immer, Franco Morbidelli eingeschätzt.
Weil das letztes Jahr wurde.
Ja, weil es letztes Jahr wurde und eine Tendenz zum Ende hin hatte, dass er ja in Valencia ja gesiegt hatte. Also zum Ende hatte er auch irgendwie auch Rennen gewonnen. Und auf Platz 1 habe ich getippt, Jack Miller, Klammer auf, of course, Klammer zu, habe ich geschrieben. Und Jack Miller ist Platz 4 geworden.
Ja. Haben wir Jack Miller so weit vorne gesehen?
Hätten es cool gefunden. Underdog.
Ja.
Orsi. Gegen den Strom, Asi. Nicht Mainstream, nicht diese glattgelutschten Italiener und Spanier im Interview. Fucking Bolts, Mate. Ja.
Stupid Kant.
Rookie of the Year habe ich geschätzt, dass es Jorge Martin wird. Lag damit wohl richtig.
Da warst du von Anfang an überzeugt von.
Ja.
Das weiß ich noch. Als du uns gefragt hattest wegen den Prognosen da, ich weiß noch, dass du da ziemlich überzeugt von Jorge Martin warst.
Weil Jorge Martin eine ähnliche Saison in der Moto 3 hatte, wie Raul Fernandes in der Moto 3 damals. Also unglaublich schnell von den Zeiten, unglaublich gute Qualis. Der hat ja auch 6 Poles geholt in der Moto 3 oder so. Wir hatten auch Moto 2, hatte ich auch getippt. Also ihr hattet das, glaube ich, nicht mehr geantwortet, weil ihr da nicht so einen Überblick hattet.
Ja, doch. Also ich schon.
Du schon, ja, genau.
Olli, glaube ich, nicht.
Und nee. Nicht. Da können wir ja gucken. Ich habe auf Platz 3 Aaron Cornett gesetzt. Ist Platz 6 geworden. Ist auch schwierig gewesen mit diesem Boskus-Kuru-Chassis. Ja. Hatte ich vergessen, glaube ich, zu den Themen. Platz 2 ist Sam Lowes, ist Platz 4 geworden. Und Platz 1 Marco Bezzecchi. Der ist Platz 3 geworden. Remy Gardner hat, glaube ich, keiner gesehen.
Fernandes erst recht nicht.
Gut.
Was hatte ich da bei Moto 2?
Okay, dann machen wir bei Moto 2 weiter. Du hattest Platz 3 Joe Roberts.
Ja.
Der ist Platz 13 geworden.
Naja, huch.
Aber es auch wieder, wäre cool gewesen, ja. Amerikaner. Sam Lowes auf der 2 hast du.
Und auch Bezzecchi auf 1, glaube ich.
Und Bezzecchi auch auf 1, ja. Hm. Wir haben beide noch Moto 3 einen Platz getippt.
Mhm.
Ich war bei dir richtig erstaunt damals. Ich habe gesagt, dass Jaume Martin, nicht Jaume Martin, Gottes Willen, Jaume Marcia gewinnt die WM, ist dann Platz 4 geworden. Eben mein Pedro Acosta und Sergio Garcia, zwei Rookies so weit vorne.
Ja.
Das, ich kannte die Namen noch nicht mal da zu den
Zeiten. Ja, ist echt so.
Und du hattest getippt Romano Finati.
Der ist auf 5.
Ja, der auch richtig stark war, also.
Ja.
Gar nicht zu sehen war, aber gut getippt auf jeden Fall. Also ein Platz hinter Jaume Marcia. Jo. So, komm. MotoGP zurück. Olli, sein Tipp.
Upsi.
Olli hat getippt. Platz 5. Fabio. Wie ich.
Ich glaube, wir haben ziemlich den gleichen Tipp, glaube ich.
Morbidelli auf der 4. Wo ist denn Morbidelli eigentlich gelandet?
Dann muss ich scrollen.
Platz 17. Ja gut, Verletzung, das kannst du ja immer nicht sehen. Aber auch wenn er durchgefahren wäre, nee.
Glaube ich nicht.
Joao Mir auch auf der 3, wie ich. Lagst du richtig.
Ja, wenigstens ein Punkt.
Vinales auf der 2. Ich meine, in Katar das erste Rennen gewonnen.
Ja.
Ich meine, hat sich in dem Moment nur noch logisch angefühlt.
Ja, Yamaha und war ja auch immer gut. Also.
Und Jack Miller auf der 1. Rookie of the Year, Jorge Martin. So, und Max? Max hat getippt. MotoGP. Vinales auf der 5. Morbidelli auf der 4. Miller auf der 3.
Pisse.
Ein Platz daneben. Joao Mir auf der 2.
Noch mehr Pisse.
Ein Platz daneben. Aber du hast getippt, dass war Fabio Weltmeister wird. Ja. Lagst damit richtig.
Das war mir so klar.
Komm, hier, gib dir mein Handshake. So. Glückwunsch dazu.
Ja. Ja, das hatte ich irgendwie in der Pisse, dass der Weltmeister wird.
Und so will es die Tradition, dass wir dieses Jahr wieder schätzen, wer wird wo landen.
Jetzt hat man so ein ganz anderes Auge darauf irgendwie, ne?
So.
Ich mach das in dem Chat von dir, Martin.
Ja, wir sagen wahrscheinlich alle Pecco, ne? Aber
machen wir jetzt nur MotoGP und Rookie of the Year oder auch Moto 2, Moto 3?
Sag, wie viel Zeit und Lust ihr habt.
Wollen wir das jetzt noch durchziehen oder wollen wir das nach dem Podcast machen?
Das soll jetzt machen.
Die ganze Zeit überlegen.
Mal das debattieren. Also eins ist klar bei mir, Pecco. Zwei. Marc. Gut. Übrigens schneide ich ja Pausen raus automatisch.
Also MotoGP habe ich. Wollen wir jetzt noch Rookie of the Year und sowas machen?
Oh ja, gute Idee. Warte, ich mache gleich die Seite auf für wer die Rookies sind, die überhaupt mitfahren nächstes Jahr. Ich sag, Rookie of the Year wird deren Binder.
Du Pisser.
Also. Rookie of the Year kannst du auswählen zwischen Raul Fernandes, Darren Binder, Didier und
Bezzecchi. Und Gardner.
Und Gardner. Das überlege ich nicht lange.
Darren Binder.
Wenn ich Raul schreibe, steht mir mein iPhone sofort diesen Apostroph oben hin, in diesen U. Achso, ja. Wird es bei mir in die Notizen-App mal reinschreiben. Beziehungsweise, Olli, willst du ansagen?
Also, ich habe mich, so wie viele, für Pecco entschieden, dass der Weltmeister wird nächstes Jahr. Aufgrund, aktueller Saison einfach. Und,
Ja, und Mike.
So, Entschuldigung. Ja, hallo, schönen guten Tag. Bin übrigens da. Für Pecco entschieden, weil, ja, aktuelle Saison und weil einfach charakterlich und so. Und er ist cool und er hat Bike und bei dem sind alle Voraussetzungen gegeben. Darf nur keine Verletzung kommen oder so. Zweiter Platz habe ich Fabio, weil ich sehe ihn immer noch vorne und hoffe einfach, dass die Yamaha ausreichend schnell noch bleibt nächstes Jahr und er den Rest hinzaubert. Auf dem dritten Platz habe ich Marc, weil er, Verletzungen werden dann alle durch sein und der wird wieder der Alte sein und die Honda wird besser hoffentlich. Dann habe ich Juan Mir und Jorge Martin auf Platz 5.
Max, bist du durch oder soll ich?
Überleg, mach du erstmal.
Achso, und Rookie of the Year habe ich Raul Fernandes.
Oh, das kommt überraschend.
Einfach, weil er am besten sich gezeigt hat in den Tests auch, ne?
Ja, ja.
Was also, wenn nicht so viel heißt eigentlich, ne? Aber.
Aber wenn sich einer auf dem Bike anpassen kann. So, also ich sag, Pecco will Weltmeister aus den gleichen genannten Gründen wie du. Wiederum sag ich, dass Marc Platz 2 wird. Nicht Fabio, Platz 2. Ja. Das ist viel Fandom mit dabei.
Ja.
Also
mehr, ich habe auch überlegt, ob ich das so mache.
Mehr Fan als Logik in diesem Moment und Hoffnung. 3, trotzdem Fabio. Platz 4, Johan, mir, wie du. Und Platz 5 auch, Jorge Martin, wie du.
So wie letztes Jahr, bis auf einen, glaube ich, alles gleich getippt. Ja. Ja.
Trotzdem lagen wir beide.
Und alles falsch außer einen.
Rookie of the Year, Raúl Fernández. Max, wie schaut es bei dir aus?
Also, auf P1 habe ich auch Pecco. Auf der 2 sehe ich persönlich Jorge Martin. Also wenn der nächstes Jahr nicht so viele Ausfälle hat durch irgendwelche Verletzungen oder sowas, sehe ich den echt weit oben. Mhm. Der Junge hat Potenzial, der ist krass.
Mit Pramac?
Mit Pramac.
Ja.
Er hat dieselbe Bike. So. Auf der 3 sehe ich Fabio.
Mhm.
Einfach weil er an sich ja trotzdem starker Fahrer ist und er auch dieses Jahr trotz der starken Ducati da auch ab und zu mal wegfahren konnte. 4 habe ich Marquez. Ich bin zwar eigentlich jetzt nicht so der Marquez-Fan, aber ich glaube, wenn das mit seinem, also mit seinem Auge, da mache ich mir eigentlich nicht so die großen Gedanken. Aber wenn
er ist schon dieses Jahr Platz 7 gewesen.
Ja, deswegen, wenn er mit seinem Arm das noch besser adaptieren kann, dann wird es die 4, die du letztes Jahr gesagt hast, also dieses Jahr quasi. Und dann auf der 5 noch ein ehemaligen Rookie, Enea Bastianini.
Oh, du gehst.
Ja, ich sehe halt einfach die junge Fraktion da ganz weit vorne. Rookie of the Year habe ich auch wie Olli Raúl Fernández.
Mhm.
Weil ich da auch denke, dass der halt einfach sich am besten irgendwie an das neue Bike da gewöhnen kann.
Wollen wir Moto 2 schätzen? Das wird
Das ist schwierig. Ich muss doch überlegen. Ich hab Moto 2 und Moto 3 habe ich schon getippt. Steht alles schon drin.
Ach so. Ah, okay. Olli, bist du bei Moto 2?
Ich kenne halt zu wenig Leute da, ne? Schwierig. Also klar, ein Pedro könnte man da ziemlich weit vorne sehen. Aber weiß ich nicht, Moto 2 ist noch was anderes als Moto 3, ne?
Mhm.
Ich habe mal ein Update für Moto 2 reingeschrieben. Mir ist da noch jemand eingefallen.
Was du von einer Version siehst, welche Version ich davon sehe.
Wieso?
Jetzt sehe ich gleich.
Jetzt sehe ich es eh nicht mehr, jetzt ist es weg.
Gottes Willen. Platz 5, Gott. Gut, Oli ist ja noch auf Toilette. Könnte ich anfangen, okay?
Ja, mach.
Moto 2. Ich sag, dass Aaron Canet Weltmeister wird. Alles am Start. Also war ja schon dieses Jahr immer wieder mit dem Boscoscuro-Chassis sich gezeigt. Aber jetzt mit dem Carlex-Chassis und dem neuen Team, bin ich der Meinung, hat er alles in den Händen. Ist auch ein cooler Dude. Platz 2, sage ich, ist der Augusto Fernández. Der KTM.
Den sehe ich auch weit vorne.
Platz 3, Ayogura.
Okay.
Platz 4, Pedro.
Ich habe nur bis 3 gemacht.
Okay. Platz 5, Sam. Gut. Was wären deine Top 3?
Auf 1 Augusto Fernández.
No.
Dadurch, dass er bei KTM ist jetzt, sehe ich da schon viel. Mhm. Auf 2 sehe ich den Fermin Aldegö, der zu Rookie wird.
Ja, der ist stark.
Der ist stark. Mit ein bisschen Glück kann er das vielleicht reißen.
Aber er fährt halt auf dem Boscoscuro-Chassis, ne?
Okay, das wusste ich nicht.
Wusstest du das? Ey, der hat einen Vertrag bis 2024.
Ja, doch, bei Speedup, ne?
Ja.
Ja, stimmt. Das habe ich mitbekommen. Ja, das fällt mir ein. Na egal, ich lasse das trotzdem so. Und auf 3 erhoffe ich mir Pedro. Pitlane Pedro.
Pedro. Olli?
Olli, was ist denn da?
Olli tippt da nichts mehr.
Ich habe viel zu wenig Ahnung davon.
Zu wenig Ahnung. Okay. Wollen wir noch Moto 3?
Habe ich auch schon reingeschrieben.
Okay.
Also Moto 3 sage ich Garcia und Foggia auf jeden Fall weit vorne.
Habe ich auch.
Die einzigen beiden, die ich kenne und auch gut gesehen habe dieses Jahr. Also ich sag, Garcia wird Weltmeister.
Foggia fährt doch nächstes Jahr. Ah, der fährt doch nochmal nächstes Jahr, ne? Nicht. Doch fährt er nicht Moto 2 nächstes Jahr?
Nicht?
Wir gucken.
Ich hoffe nicht. Nö. Er ist ein Sean Dylan Kelly, Alter.
SDK, Digga. SDK. SDK hat in den Staaten alles gewonnen in der 600er-Klasse. Alles so. Alle Rennen gewonnen, einfach immer. Wer gewinnt? SDK.
Das Bild von diesem Barry Baltus ist so hässlich.
Ja, der ist bestimmt schon volljährig nächstes Jahr.
Ja, der war jetzt 16 dieses Jahr, ne?
Oder 17. Immer Moto E tippen.
Boah, da kenne ich gar keinen.
Ah, hier doch, den einen kenne ich.
Eric Granado kenne ich.
Fernando Garcia? Ja, hast du auf Moto 3 jetzt geklickt, ne?
Ja.
Okay, ich wollte gerade sagen.
Minio ist auch so ein Hässlon, Alter. Wo ist dein Foggia, der Wichser?
Hallo, was für Wörter hier?
Ja. Hier haben wir auch hier noch den kleinen Fernandes, haben wir auch noch in der Moto3-Klasse.
Ah. Wo ist denn der? Der hat doch die 7, der müsste doch eigentlich relativ weit oben sein. Absolut in der WSBK. Ja, genau. Ja, schon. Ja, Digga, das Bild. Theo Bertelle, Alter, das sind Namen.
Also, ich sag auch Garcias auf der 1, auf der 2 Forger und auf der 3 Artigas.
Ich sag auf der 1 Forger.
Oder, ich muss ja mitschreiben. Auf der 1 Forger.
Ich sag auf der 1 Forger, auf der 2 Garcia und auf der 3 sehe ich Dennis Önschü.
Mhm. Ich. Legit. Gut. Nicht John McPhee. Digga, das ist sein letztes Jahr, wo er eine scheiß Moto 3 fahren kann.
Ja.
Ich glaube, er wäre auch nächstes Jahr normalerweise Moto 2 gefahren auf Petronas, ne? Aber.
Dann gab es kein Petronas mehr.
Mm.
Blöd gelauft.
Gibt es irgendwelche Namen? Also, Everything MotoGP ist ja immer komplett involviert in diese Rookie Cups und manchmal wirft er irgendwelche Namen durch die Gegend. Der hat ja Pedro Acosta ja schon vor der Saison gecallt. Der sagt ja, steigt auf und der ist krass. Und ich so, keine Ahnung. Hm. Oh, hier. Itzan Guevara. Der ist auch richtig gut.
Itzan Guevara?
Ja, ja.
Der ja, dürfen wir nicht vergessen. Xavi Artigas war gut.
Mhm. Manchmal fällt Nepa noch auf.
Carlos Tatei sagt mir auch manchmal was. Und Lorenzo Fallon sagt mir auch was. Matteo Bertelli, Scott Ogden und sowas. Elia Bartolini, kenne ich alles nicht. David Salvador, David Munoz, nie gehört. Mario Agi, ist das Polo oder was? Nee, Indonesien. Dieselben Farben, nur umgedreht.
Okay, so sieht eigentlich aus.
Wie so ein Irishman, Alter. Oh, ist der hässlich.
Joe Caso sieht aus, als ob er eigentlich in der BSB ist, ja. 600er Klasse fahren würde. So ein richtiger Ire oder so.
Ja,
ja, okay.
Der da im Donington Park über die Kuppe springt.
Nicht Donington Park, das ist Cardwell Park.
Ich dachte, das ist Donington.
Nee, Donington ist so eine Autobahnstrecke fast gefühlt. Nee, egal. Ja, das war 2021 die MotoGP.
Ja.
Am liebsten würde ich mich jetzt einfach mal Zeitreise hier hinbeamen und einfach nur die Ergebnisse einmal so sehen, einfach so, ohne einfach den Kontext der Rennen zu haben, weißt du?
Ja.
Meinst du jetzt für 2022 die Ergebnisse?
Ja.
Ja.
Und dann Strich war eigentlich nicht so eine spannende Saison irgendwie, ne?
Nö.
Nee.
Ziemlich langweilig.
Moto 2 war da wirklich nur der Peak der Langeweile.
Ja, ja, Alter, also Moto 3 war dieses Jahr auf jeden Fall richtig am Start.
Ja.
2 war langweilig. MotoGP war,
ja. Ja, auch eher tendenziell so, langweilig.
Auch so mehr so Drama im Hintergrund so ein bisschen. Mit Vinales hin und her und dann Moby Dalli und dann auf einmal, also da ging es ja hin und her.
Nicht diese krasse Riva. Ist es irgendwo cool, dass die alle cool miteinander sind, weißt du? Aber irgendwo ist so geil, so Formel 1 Max Verstappen und Hamilton und die kennen sich nicht ab.
Mhm.
Die würden sich nicht mal in die Augen gucken, gefühlt so, weißt du? Das ist auch irgendwie geil, wenn es dann halt so. Es gibt, je nachdem, für wen du bist, gibt es einen Bösewicht und es gibt einen guten, es gibt einen schlechten. Entweder du bist Team Max, Super Max oder Hamilton. Und das ist so, MotoGP ist halt so, ja, Fabio ist auch ein cooler, aber Pecco würde ich es auch gönnen, das ist so ein Lieber, ja. So ist, ja, also irgendwie ist beides cool, aber manchmal so, also ich meine, das Joe Amir und Jack Miller, das war schon, manchmal war das schön ein Drama.
Das, ja, aber das war, weiß ich, das fand ich auch irgendwie lustig, so ein bisschen.
Na klar, das ist ja Entertainment.
Also, der den da einen Helm reingegriffen hat.
Ja. Das ist das größte Scheißgefühl, wenn dir jemand einfach einen Helm greift und dich so ranzieht, Alter.
Ja.
Dann guck dich ein Jack Miller mit den Schnurzbarten. Fuck you, mate.
Ich so, Hurensohn.
Fuck you, mate.
Mach noch einmal, ja? Wallah.
Schwöre.
Wallah.
Ja, was ich dieses Jahr auf jeden Fall, nächstes Jahr definitiv nicht mehr sehen will, dass irgendwelche Leute irgendwie sterben bei. Also, das ist ja wirklich der wackeste Shit überhaupt.
Ja, das wollen wir nicht mehr sehen, auf jeden Fall. Und irgendwelche Leute rauskegeln und so, aber das wird es wahrscheinlich immer geben.
Ja, Red Flag, Spielberg.
Mhm.
Könnten ja auch mal einen Griff bekommen. Ich meine, es war lustig, als wir da waren, Motorräder brennen zu sehen und so.
Ja, naja, mit der neuen Kurve, die es dann nächstes Jahr geben wird für Spielberg,
Was?
Nehmen sie ja auf jeden Fall einiges raus.
Ja, die bauen die Track komplett um.
Gar nicht mitbekommen.
Hauptsächlich machen sie die zweite Gerade, wo es dann bergauf geht. Da machen sie mitten in die Gerade eine Schikane rein.
Ach du Scheiße, damit es halt nicht so schnell wird, oder wie?
Mhm. Genau, dass sie da nicht so diese Kuppe da hochfeuern.
Okay. Das ist ja auch eigentlich ein begehrter Auto-Race-Track, also.
Ja, da kannst du immer noch umbauen.
Genau, also das wird nur provisorisch, was sie dann da hinbauen.
Ja, Formel 1 fährt ja auch da, ne? Ja.
Ja, da waren die sich ja nur hinten rein, so puff, oh, okay. Okay.
Ja. Beim Einzel schon sicher
geworden. Es wäre schon geil, wenn es in der nächsten Saison wirklich im letzten Rennen entschieden wird. Und dann, egal welche Klasse eigentlich auch, ist mir egal, wenn es dann um drei Fahrer vielleicht geht, die WM-Titel noch gewinnen können. Und du hier richtig so, wo die Live-Championship da unten die ganze Zeit hin und her springt. Und ja. Das ist ja schon nice.
Ja, ja, eindeutig wird es nächstes Jahr nicht. Das glaube ich nicht. Das ist so wie Marquez in der Hochzeit oder so.
2019.
Oder Rossi in der Hochzeit, dass es eindeutig ist. Das wird es nicht geben. Spannend bleibt es auf jeden Fall. In allen Klassen.
Ja, sehe ich auch nicht in der Moto2 jetzt so kommen in der Form. Gut, Jungs, hat mich gefreut. Danke, dass ihr euch immer die Zeit genommen habt jetzt für die Aufnahme.
War auch ein Jahr Podcast für uns, für Max und mich.
Ja, generell die Erfahrung, Podcast zu selber zu produzieren und nicht zu hören.
Ja.
Am Ende habt ihr beiden ja mehr Folgen mit mir gemacht als der Stammtisch, der ja eigentlich sozusagen das festeste Format dieses Podcastes ist. Und dann mehr, ich hatte es auch gesagt, als wir in Hamburg waren und Stammtisch nochmal aufgenommen haben live, war ja Olli mit dabei. Und da merkst du auch, dass Olli auch eine steile Kurve hingelegt hat in Sachen Sprechen.
Das kommt ja dann Rhetorik. Von alleine, wenn man sich darauf konzentriert. Aber ich finde auch, das war ja ziemlich spontan eigentlich, die ganze Podcast-Aktion mit MotoGP. Da meintest du ja eigentlich so, ja, lass mal einfach probieren so ein bisschen und lass mal starten und dann, müssen wir es ja jetzt auch eine ganze Saison durchziehen.
Ich weiß noch, wie wir das angefangen haben, die ersten 4-5 Grand Prix, wo wir über Discord das aufgenommen haben.
Ja, richtig. Mit den Lag und allem und auch mit Nina, die ja auch so 3 Folgen mit dabei war. Ja,
stimmt, Nina war auch noch dabei.
War auch ganz angenehm. Ja. Und so geht das auch erstmal zu Ende, das Format, ne?
Ja.
Also das BrabGP-Format zumindest. Ja.
Vielleicht kann man nächstes Jahr so zur Sommerpause nochmal zum Ende einmachen, aber über jedes Rennen auch nicht mehr. Das ist ja auch mal für uns, wartet ja auch mal. Man sieht es ja natürlich nicht, aber immer einen Termin zu finden und dann bin ich halt Montag, Mittwoch, Freitag arbeiten und dann geht nur Dienstag und Donnerstag und irgendwie unter der Woche und es findet halt im Sommer statt, diese Saison, und dann wir haben uns nie am Wochenende gesetzt, ne?
Nee, immer abends, in der Woche. Immer abends unter der Woche, ja.
Dadurch, dass ja das Rennen ja auch immer sonntags ist.
Ja, manchmal gab es ja am Wochenende Pause dazwischen.
Ach so, ja.
Aber ja, trotzdem haben wir es ja nie gemacht.
Ja, nee.
Ja, und es ist auch schwierig, so ein Format, wo es dann auch wirklich um Fakten geht, ne? Um aktuelle Fakten und News, schwierig, da so ein Level zu halten, was, weiß ich nicht, was für mich irgendwie angenehm ist, dass man auch irgendwie mal so die neuesten Infos rüberbringt und auch mal ein bisschen Background-Wissen als nur die Schlagzeilen. Und da muss man sich halt dann auch vorbereiten und das dann halt 22 Mal im Jahr. Und deswegen ist es dann auch alles nicht so einfach, das durchzuziehen.
Ich habe dann wirklich teilweise, wenn ich Qualifying oder sowas hingeguckt habe, habe ich wirklich die ganze Zeit in meinem Handy die ganze Zeit nebenbei Notizen aufgehabt und mir irgendwelche Sachen aufgeschrieben, die man halt erzählen könnte, wie irgendwas da passiert ist und so. Also du sitzt halt ganz anders vorm Fernseher auch, ne? Also du sitzt dann da fast nicht mehr nur, also du sitzt eigentlich nicht mehr nur da, um das halt einfach für dich zu gucken als Entertainment, sondern du sitzt dann da schon so mit dem Hintergedanken, okay, darüber sprechen wir noch, darüber will es noch jemand zuhören und dass du da halt auch irgendwelche Fakten da hast und irgendwelche Sachen dir da erzählen kannst.
Ja.
Also.
Manchmal fehlt, selbst wenn du alle Rennen geguckt hast und du guckst irgendwie jedes Video von Motorsport-Magazin an und die ja auch nochmal ein bisschen mehr Informationen dir reinbringen, aber selbst dann vergisst du es wieder oder klickst es halt nicht alles. Ich bin da mal erstaunt darüber, wenn du Motorsport-Magazin dir anguckst, wie der eine da alles immer in Kontext setzen kann. Also klar, das wird der auch nicht auf den Punkt haben, also wenn du jetzt ihn fragst, wird er das nicht machen, aber sie arbeiten da immer einen Beitrag zusammen, der gut in Kontext gesetzt ist, der so viele Informationen noch mit drin hat, die dir helfen, halt so ein Bild zu schaffen, das, was wir nicht so geschaffen haben, also nicht mit dem Zeitaufwand, den wir dann zur Verfügung hatten.
Ja, und deswegen, also ich würde es feiern, wenn wir nächstes Jahr vielleicht nochmal so, keine Ahnung, 3-4 Folgen oder so zusammenkriegen, die wir dann aber auch wirklich mit Vorbereitungen machen, mit. Also man kann ja zum Beispiel ein Viertel der Saison immer machen als Folge und dann das so ein bisschen zusammenfassen, der aktuelle Stand der Saison und dann auch wirklich darauf vorbereiten, dass man auch wirklich ein paar Sachen mitgeben kann den Leuten und dann ist der Aufwand auch nicht so riesig, wie wenn man das für jedes Rennen macht.
Oder eine Sonderfolge einschieben, falls irgendwas passiert, falls Fabio halt den Rev-Limit da macht und mit einer Saison mit jemandem, da kann man immer so eine Sonderfolge machen, wo will Spekulation und so.
Ja.
Können ja auch vielleicht mit Instagram arbeiten, quasi, dass wir halt die Zuhörer quasi auffordern, wenn du jetzt für diese Folge einen Instagram-Post machst, dass sie vielleicht da runterschreiben können, was denen gefallen hat, wie das Format aufgebaut ist zum Beispiel. Weil so wie jetzt heute, so diese ganzen Fahrer hintereinander aufgelistet, ich kann mir vorstellen, dass du da irgendwann keinen Bock mehr hast zuzuhören, dass du dann denkst, so, was höre ich hier gerade eigentlich? Ich mache irgendwas anderes an Musik oder so. Wie dieser Aufbau von dem Podcast den Leuten so gefallen hat und vielleicht auch irgendwelche einfach Vorschläge, was die halt so in der Birne haben. Gibt ja immer mal irgendeinen Kreativen, der sich da irgendwie so denkt, so, oder was er vielleicht auch in einem anderen Podcast gehört hat.
Ja.
So, weißt du? Irgendwelche Formate oder wie man irgendwas aufbauen könnte.
Ich guck da jetzt inzwischen eher, obwohl ich nicht Formel 1 gucke, wir kriegen es alle durch TikTok mit und das ist alles, was wir wissen müssen, habe ich das Gefühl immer, über Formel 1. Aber mir werden dann auch diese Formel 1 Podcasts eingespült und so. Und die haben manchmal echt gute Formate oder so. Also, wo jemand zum Beispiel einen Fahrer beschreibt, aber sehr besonders und der andere muss ihn erraten. Und was ich nochmal für das Quiz zum Beispiel rausgesucht hatte, ich habe mir dann alle Insta-Bios angeguckt und manchmal haben sie ja einen Text drin zu stehen, zum Beispiel hier ein kleines Quiz an der Stelle. Welcher MotoGP-Fahrer hat drin zu stehen MotoGP-Rider, Teufelsmiley, Stern-Smiley, All Glory to Good, diese Hand in Einschlag-Emoji. Welcher Fahrer hat das in seiner Insta-Bio zu stehen? Weil das finde ich auch wieder witzig, in die Bio-Nummer reinzugucken. Was schreiben die da eigentlich alle?
Also MotoGP-Rider, nicht Jorge Lorenzo dann, obwohl der
Hypercar-Collector drin zu stehen hat.
Ja, nee, also ich meine den Teufel, das ist ja Jorge Lorenzo eigentlich.
Nein.
Nee, das ist Diablo.
Also El Diablo, genau.
Ach, stimmt ja. Ja,
Fabio?
Was hat Jorge Lorenzo nochmal?
Hypercar-Collector
auf jeden Fall. Nein, also was er hat ja für ein Maskottchen. Doch auch immer was drin.
Hm.
Ja, ist aber egal. Aber das ist ein cooles Format auf jeden Fall.
Eins habe ich noch hier. Das ist nämlich gut. Land on my heads lots. When in doubt, flat out. Also ich lande oft auf meinen Kopf und in Zweifel Vollgas.
Irgendwem, den ich nicht folge.
Könnten ja alle sein. Ist ja so ein Motto.
Alex Rins.
So ein Motto, was...
Tatsache, denkt man, jeder Fahrer hat da was drin zu stehen, aber die meisten Fahrer haben dann halt sowas, wo du Drinks drin, das zu stehen so. Also, Alex Rins steht da drin, MotoGP-Rider vor Suzuki MotoGP-Team. So. Aber manche Fahrer schreiben dann halt noch so einen Text rein. Jack Miller. Land on my head lots, when in doubt, flat out. Mhm. Also Emoji. Aber ja, ich gucke halt bei den Formel 1 Podcasts jetzt mal so rein, welche Formate die einbauen, weil die haben ja die gleiche Problematik quasi ja so ein bisschen. Und ja, mir da was abzuschauen. Aber die Regelmäßigkeit trotzdem nicht. Egal, was ich da zusammenfinde, glaube ich, ist es halt auch, zeitlich war das auch manchmal schwierig für mich.
Wie viele Zuschauer hattet ihr bei den Stammtisch-Live-Dingen da?
Im Schnitt? Oder Peak?
Ja, im Schnitt.
30?
Okay. Erst halt die Frage, ob so viele auch wären, wenn man sowas quasi, also eine Brabschipi-Folge auch mal live machen würde.
Glaube ich nicht.
Es ist teilweise dann so eine nüchterne Zahl, wo du dir fragst, warum mache ich denn das jetzt hier? Aber das ist halt wichtig, dass man es macht. Ich finde auch mal so 30 im Durchschnitt ein Brabcast live ist mal so ein bisschen.
Das ist eine Schulklasse. Eine vollgefüllte Schulklasse, ja, die da gerade zuhört, ne?
Ja, das stimmt. Andererseits sitzt dann halt ein Dilo, ein Mate da und ein Lauch. So, und dann kommst du.
Ja, wenn man weiß, was für Zahlen da wirklich dahinter stehen, dann würde man da eine andere Zahl erwarten, die. Aber es ist halt immer live, finde ich immer schwierig, weil da gleichzeitig alle Zeit haben.
Dann guckst du bei Max in den Livestream 2000 und denkst du, was?
Ganz anderer Mensch, ganz andere Community.
Ja, ja.
Ganz andere Leute, die zu anderen Zeiten mehr Freizeit haben als die Community
auch viel vom Brab-Support. Viel loser. Kannst einfach reinschalten. Bei uns bist du dann halt so mittendrin auf einmal. Habt ihr schon über Marquez gesprochen? Ja, haben wir schon gezogen.
Ja, weil das würde ich mir eigentlich auch ganz geil vorstellen, an sich halt, wenn da halt welche live zu gucken, die halt dann auch wirklich Fragen stellen, weil im Podcast Fragen stellen ist halt immer schwierig, ne? Das würde halt in so einer Live-Folge besser gehen.
Ja, gut. Das geht halt über Instagram dann beim Podcast.
Ja, das geht besser über Instagram als live, weil Tatsache kommen auch beim Live-Stammtisch, der Chat ist nicht viel passiert, ne? Nicht so viel wirklich. Da haben wir dann auch einen Quiz gemacht und dann haben Leute die Antworten reingeschrieben, weil wir auch gesagt haben, ihr könnt die Antworten schreiben. Wir sehen sie selber nicht, aber dann ist es halt immer dieser Klugscheißer-Moment, aha, ich weiß es. Deswegen schreiben dann Leute was in den Chat, aber sonst kann man es auch böse gesagt, das kann ich ja hier sagen, ich sage ja sowas immer gerne zum Ende von Folgen und so, kannst du auch einfach laufen lassen. Du musst nicht drauf eingehen. Also da der Mehrwert ist da teilweise so gering, dass du sagst. Bevor ich da so ein bisschen halt bei der Sache bin und da die Kommentare da irgendwie versuche, die drei, die da reinpurzeln pro 10 Minuten.
Also würde sich nicht lohnen.
Nee, glaube nicht. Mal gucken.
Also, was man aber wiederum machen könnte, dass man quasi halt irgendwie einen Post macht oder sowas oder über mehrere Posts, vielleicht alle, die du bis jetzt gemacht hast, von den ganzen Folgen für dieses Jahr. Und halt irgendwelche Fragen, die halt wirklich was mit dem Thema zu tun haben, die halt ungeklärt sind, sag ich mal, die halt so normale Leute vielleicht jetzt einfach so nicht fragen, dass man halt wirklich einfach eine Folge macht, wo man halt Fragen beantwortet. Falls irgendwas unklar ist, wie irgendwas funktioniert mit den Satellitenteams und wie das sein kann, dass Suzuki nur Werksteam hat und Ducati hat 8 Teams, also 8 Fahrer.
Das können wir machen, aber dann müssen wir uns auch darauf vorbereiten.
Ja, klar.
Da müssen wir den Ziel fragen. Zu Hause jeder
kriegt 3 Fragen. Wenn es 4 Fragen effektiv dann sind.
Ja, dann lohnt sich das nicht. Deswegen müssen schon ein paar Fragen sein, dass man dann, denke ich mal, so mindestens eine halbe Stunde drüber reden kann.
Ja, so Fragen sollte kein Special-Thema sein, sondern Fragen und Meinungen und so sollten immer gestellt werden können. Ja. Jeder Folge. Und die kann man dann halt am Anfang oder Ende einer Folge kurz mal reinwerfen, wenn es nur 2 sind. Aber eine ganze Fragenfolge, glaube ich, da kommt zu wenig.
Oh. Ja. Na gut.
Ansonsten schreibt irgendwas. Also wenn wir jetzt irgendwas nicht auf dem Schirm haben gerade.
Ja.
Ansonsten war das mal so eine coole Sache, so ein bisschen ein kleiner Sportjournalist zu sein.
Definitiv, ja.
Und vielleicht haben mal 1-2 Leute auch mitgerissen oder überhaupt mit der MotoGP anzufangen zu gucken oder regelmäßiger zu gucken.
Das wäre mal interessant.
Ja, ne?
Da kannst du mal das in der Story-Abstimmung machen.
Wer hat mindestens ein Rennen geguckt?
Ja, stimmt. Wie viele Rennen habt ihr geguckt auf der Skala oder so?
Ja, genau.
Ja, Instagram ist sowieso auch so ein bisschen auf der Strecke liegen geblieben, Tatsache. Seit dann so der Spätsommer, also bei uns ging es ja dann irgendwann Bike Life technisch dann doch richtig los auf einmal, gefühlt. Und dann war dann gar keine Zeit. Ich habe keinen Instagram-Beitrag mehr gemacht seit 30 Folgen gefühlt.
Ja, das ist der Kauf deiner EXC. Achso, du meinst jetzt beim
Broadcast. Auch das,
Weil bei Fatheads Cruise, glaube ich, der Kauf deiner EXC ist der letzte Beitrag.
Im Mai,
ja.
Und der letzte Broadcast-Beitrag ist Mugello, wo Jason gestorben ist. Das ist der letzte Instagram-Post von Broadcast.
Und da weiß ich schon noch, dass ich schon in der Garage stand und geschraubt habe nebenbei. Es ist halt, ja, ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, jetzt, wo jetzt nochmal die Woche Urlaub habe, dann das aufarbeite, also die Jan-Deitenbach-Folge fertig mache. Die Live-Folge aus Hamburg kann ich so wieder veröffentlichen, die ja auch, und dann halt hintereinander weg die Instagram-Beiträge halt mal wieder auf den Stand bringe. Aber es ist halt dann irgendwie, da muss man jede Folge mal reinhören, so einen Moment finden, wo man sagt, oh, da will ich einschalten, aber ich glaube, es macht dann auch nicht mehr einen Unterschied. Es ist halt ein Portfolio an der Stelle.
Und jetzt alle aus dem Jahr nochmal nachzuholen, weiß ich nicht.
Nee, irgendwo reinzuskippen, vielleicht findet man einen guten Punkt oder so.
Vielleicht.
Naja, eine Erfahrung wert. Ich bereue es natürlich nicht. In keinster Weise.
Nein, auf keinen Fall. Das tue ich auch nicht.
Gut.
War eine schöne Zeit, die aber noch nicht zu Ende ist.
Ja, wir gucken ja weiter im MotoGP. Also das ist ja gut, Jungs. Dann mache ich den Kasten hier zu.
Ja.
Nochmal danke an euch. Drauf. Falls wir irgendwas vergessen haben, irgendwelche Anregungen, irgendwelche Formatvorschläge, ihr wisst ja, Instagram-DMs gucke ich immer noch rein. Auch wenn ich keine Beiträge mache. Gut, Jungs. Danke. Ciao.
Tschüssi.
Danke, macht's gut.
Und jetzt feststellen, dass die Aufnahme nicht läuft.
Irgendjemand hat sein Mikro aus.
Nie wieder eine BrabGP-Folge.